Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo, hier sind wir wieder. Hier ist euer SEO-Haus und hier aus dem wunderschönen, noch gerade so sonnigen Berlin ist Jens Fauldraht und da drüben in dem absoluten Torwunder München ist.
Genau, aus der Torhauptstadt München, hier ist der Markus Walter. Hallo, ich grüße euch.
Sehr schön, sehr schön. Und wir sind heute nicht allein. Wir haben einen Gast natürlich da, wie meistens. Und zwar Nils. Hi, Nils.
Ja, moin. Hier Nils Haag aus Bonn.
Sehr Hallo, Nils. Schön. Grüß dich. Die alte Bundesstadt.
Genau.
Genau. In Magenta und Gelb.
Schniff.
Genau. Wir hatten dich ja schon mal als Gast hier. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das war.
Ich habe es zufälligerweise gerade, die alten Shownotes waren nämlich für mich noch freigeschaltet. Habe ich gesehen, das war einmal 2011, sogar zweimal schon. Und okay. Einmal noch 2012 irgendwann. Zum SEO-Haus 34 war das letzte Mal.
Ah, cool.
Da war doch noch der Marcel an Bord, oder? Da war ich doch noch gar nicht da.
Irgendwann warst du mal irgendwie, konntest du nicht irgendwie. Und da mussten Jens und ich das irgendwie zusammen machen.
Das kam öfter vor.
Ja. Ja, das stimmt. Aber du bist halt auch sehr beschäftigt, Markus. Du reist ja auch durch die Welt, musst deine Fachbeiratspflichten nachkommen und so. Das ist natürlich, ja,
das stimmt. Eng. Aber meistens klappt es ja auch.
Ja.
Genau. Wie heute.
Sehr cool, sehr cool. Ich denke, großartig. Vorstellen in der langen Version braucht man nicht. Das kann man dann in der Show 34 nachhören. Ich verlinke dir dann einfach nochmal. Aber so trotzdem so 3-4 Worte zu dir für den Fall, dass dich irgendeiner noch nicht kennt, wo er sich natürlich selbst schon als Vollnoob outet. Aber
ja, das Ding ist, ich halte ja immer so hinterm Berg, beziehungsweise ich habe mir ja vorgenommen, für dieses Jahr mehr zu bloggen, um mal so ein bisschen auch mehr Geschichten zu erzählen. Und der eine Blog ist ja auch Thema nachher. Also ich bin jetzt, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 33, komme ursprünglich aus Hamburg. Oder war das 34, verdammt?
Scheiße. Das ist jedes Jahr anders, ist so anstrengend.
Ja, echt. Lass dich gerade an die eine Zahl gewöhnen, kommt die nächste. Ich habe früher aber auch bei der Telekom gearbeitet, allerdings nicht wie Jens in Darmstadt, sondern in Bonn. Und bin von dort dann zu Alpha 9 gegangen. Gute Agentur hier in Bonn. Und wir haben unter anderem halt auch Manhattan Tools gemacht und SemTool ist jetzt so das nächste Thema, was wir gemacht haben. Und ja, ich mache halt relativ viel Beratung mit Kunden diverser Couleur und betreibe halt nebenbei noch so für mich so ein paar Webseiten im englischsprachigen Reiseumfeld, so in erster Linie.
Ja. Und nicht zu vergessen, euren legendären Videocast mit Pelle Böse, der irgendwie wieder verschollen ist.
Ja, wo der wohl hin ist.
Ich habe ihn zum Glück noch gesehen. Das war sehr lustig. Ich musste damals sehr lachen. Der war echt gut.
Aber irgendwo müssten wir den haben. Ich müsste mir den eigentlich auch nochmal angucken. Ja, das war eine schöne Nummer.
Die war echt gut. Vielleicht ein bisschen zu explizit, aber saugut.
Ach ja. Ja, auch das wollen wir dieses Jahr häufiger machen. Auch, ich meine, viele experimentieren ja mit Video rum und da haben wir dann gedacht, vielleicht auch mal so in die Richtung, so in dem ganzen Bereich Tool kann man ja viel zeigen irgendwie. Auch so gerade so, was weiß ich, Rechercheprozesse und so ein Kram. Und da wollen wir mal gucken, was wir dieses Jahr vielleicht hinkriegen, wenn es die Zeit zulässt.
Genau. Markus will ja auch gerne, dass wir auf Hangout gehen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, man das munkelt. Ist so eine Idee, ob wir nicht auch ein Hangout machen soll, weil mir gefallen die Google Webmaster Tools oder die Google Webmaster Sprechstunden Hangouts. Die finde ich eigentlich immer sehr, sehr gut und auch immer dann gesandt. Und vielleicht können wir das auch machen, aber es ist auch eine Frage an unsere Hörer, ob sie uns auch sehen möchten.
Genau.
So in den Raum.
Genau. Ihr seht mich halt immer dann im Dampf, weil ich dampfe immer hier wild vor mich rum mit meiner lustigen Dampfmaschine.
Okay.
Damit müsst ihr dann halt leben. Aber dafür könnt ihr euch jetzt mal ein schönes Berliner Kindle in die Kamera halten. Das könnt ihr jetzt halt leider nur hören.
Okay. Super.
Genau. Nee, aber das wäre eine spannende Frage. Also schreibt bitte mal ernsthaft in die Kommentare. Wir müssen uns, wenn, dann eh reinfuchsen. Ich habe ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch gesagt, so ganz warm bin ich mit diesem Hangout-Ding noch nicht geworden. Ja. Aber es ist erstmal wichtig, ob wie so die generelle Interessenslage da aussieht. Cool.
Ich Dampf, weil ich auch irgendwie einen Hangout-Profi gibt, der damit schon viel gemacht hat, einfach mal melden. Wir lassen uns da gerne mal Wie sagt man?
Beraten.
Genau. Dampf, weil ich auch. Exakt. Vor allem dann ist wichtig, wie ich die Tonspur rauskriege, weil die brauchen wir ja für den Podcast trotzdem, weil alle Leute, die uns hier abonniert haben, sollen natürlich jetzt nicht zwingend
richtig,
genau. zu YouTube, obwohl wir auf YouTube auch einen Kanal haben. Also wer Lust hat, der findet den auch unter Termfrequenz Podcast. Nicht ganz vollständig, ich muss einen Kollegen mal fragen, warum eigentlich nicht? Ich dachte, der wäre es, habe ich gleich mal selber aufgerufen, nach 3 Monaten mal wieder festgestellt, huch, da würde doch noch was gehen, aber grundsätzlich sind wir da auch vertreten.
Alles klar.
Genau. So, würde ich sagen, da wir ein toughes Programm haben und ich nur 2 Bier, fangen wir gleich mal an, oder?
Los geht's.
Ich denke mir, das Thema der letzten Tage und Wochen war ja hier das große hier, wie haben Sie es genannt? Mobile Get-On, oder?
Ja, Mobile Get-On.
Genau, ja. Also ich meine, Google hat ganz klar gesagt, sie wollen mehr mobilfreundliche Webseiten in Such finden, wenn man über ein Smartphone-Device sucht. Explizit ausgenommen sind hier Tablets, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich sehe Tablets auch eher Desktop-nah.
Ja.
Da gehen wir gleich noch mal drauf rein, aber was sie auch gesagt haben, das ging so ein bisschen im Rauschen unter, fand ich halt, dass sie ebenfalls als relevant natürlich in dem Zusammenhang App-Content des Indexed Apps und da haben sie ja auch eine kleine Änderung vor, dass sie sagen, wir wollen halt auch Indexed Apps anzeigen zu Suchanfragen, wenn auf einem Android-Device, auch wenn die Android-App nicht installiert ist. Es war ja vorher nur so, wenn sie installiert ist, wurde sie auch angezeigt. Zukünftig soll es auch nicht installierte bekommen.
Also so eine Idee nochmal, da findest du eine Antwort.
Ja, nee, ich meine, also wirklich App-Indexing, du hast ja dann auch tief Einsprungpunkte. Also zum Beispiel, du würdest dann halt sagen, also stell dir mal vor, also ich könnte mir das schon so vorstellen, dass du dann anstatt den Spiegelartikel sagst und hier gibt es auch noch den gleichen Artikel als Deep Link in die App.
Okay, also nicht als irgendwie dedizierter Treffer, sondern irgendwie nur so als Zusatzhinweis, ey, das ist auch zusätzlich als App-Content irgendwie verfügbar.
Ja, vielleicht tauschen sie auch das ganze Ergebnis aus, wer weiß, was sie da vorhaben.
Ich meine, wäre ja zur Vermarktung von Apps jetzt grundsätzlich erstmal eine witzige Idee.
Eine extrem spannende Idee, weil ganz im Ernst, dieses ganze App-Store-Optimization-Gedöns, ich meine, so viele Leute suchen halt im App-Store nicht, sondern dubbeln halt da über diese Top-Listen drüber.
Genau, ja.
Da ist das definitiv etwas, was, glaube ich, ziemlich Boost so in den Backkatalog von diesen ganzen Apps bringen kann, weil das ist ja, also man vor allem, ich meine, im Android-Bereich gibt es ja so viel.
Da gibt es ja zu jedem Scheiß eine App irgendwie, oder 5.
Ja, und ich denke, das kann definitiv ein in sich spannendes Thema werden, was jetzt in der ganzen Panik, oh Gott, bin ich jetzt hier irgendwie auffindbar oder nicht, ein bisschen untergegangen ist. Genau. Das nur noch mal als kleiner Hinweis. Auch ein bisschen so die Chancen sehen bei solchen Änderungen und nicht immer nur die Risiken.
Genau, finde ich auch wichtig. Und wenn ihr eine App habt für eure Seite, dann bietet Google da natürlich dann Step-by-Step-Guide an, wo ihr die App mit eurer Webseite verknüpfen könnt.
Genau.
Ich habe bis jetzt das noch nicht gesehen, irgendwie in den deutschen Ergebnissen oder aber auch nicht in den englischen oder US-Ergebnissen. Ist mir das noch nicht aufgefallen, dass dort Apps direkt angezeigt werden.
So mir auch noch nicht, aber ich meine, man kann sich ja mal einlesen.
Unbedingt, ja.
Genau. Ansonsten haben sie jetzt ja noch mal pünktlich rausgegeben eine generelle FAQ zu dem Thema, weil ja doch die wildesten Sachen rumgesponnen ist. Und ich denke, da kann man mal, glaube ich, so ganz schnell mal durchgehen, weil da doch ein paar Sachen drin sind, die immer wieder zu Verwirrung geführt haben. Ich meine, Punkt 1 ist es halt nicht Site-Level, das heißt, es wird jede einzelne URL betrachtet, so eine Betrachtung von wegen, ich bin als Domain per se optimiert, mobile, ist in den seltensten Fällen korrekt. Das sieht man ganz schön, also lernt schon bei unserer lustigen Take-Value-Seite. Klassisch responsive Design. Trotzdem habe ich einige URLs im Blogbereich, die ja an mir moniert. Wenn so Klassikern irgendwo ist mal noch ein YouTube-Video eingebunden in der Flash-Version und nicht in der HTML5-Version, dann meckert er natürlich rum. Dann mal im Content 2 Links zu eng miteinander besetzt, moppert da rum. Das heißt, nur weil man denkt, dass man responsive ist, muss man sich schlicht und ergreifend trotzdem mit seinen Webmaster-Tools auseinandersetzen. und da mal reinschauen, was da an Fehlermeldungen geschmissen wird. Das lohnt sich definitiv.
Ja, vor allen Dingen viele Templates, also viele gehen ja jetzt los, was weiß ich, zu ThemeForest, holen sich dann irgendwie so ein responsive Template oder Theme irgendwie dann fürs entsprechende System, aber häufig sind die ja doch relativ grottig zusammengezimmert, also zumindest was dann so zusätzliche Ressourcen oder Optimierungsgrad dann von Bildern, die da mit drin sind oder so, das ist ja häufig echt schlimm.
Ja, aber vor allem, du hast dann das Ding und dann machst du irgendein anderes Plugin rein, um eine Paginierung zu bekommen und das wird dann im Responsive zusammengedrückt und schon meckert darum, dass die Links nebeneinander sind. Also es, so, und das jetzt nur bei so einer kleinen Seite, was glaubst du, was du erst bei einer großen Seite alles findest? Was sie dann auch netterweise endlich mal sagen in diesem Guide ist, was die denn genau bezeichnen als Links sind zu eng beieinander. Was immer das sagen, Links sind zu eng beieinander, sage ich, okay. Das ist eine schöne Fehlermeldung von euch in eurem Mobile-Testing-Tool. Was genau ist denn für dich zu eng? Also wenn die aufeinander liegen, sehe ich es optisch, aber wenn die auseinander liegen, was genau ist denn zu eng? Und da haben sie jetzt mal wirklich auch echte Millimeterangaben drin. Also das heißt, es lohnt sich, das Ding wirklich mal anzuschauen. Ich habe mir sonst immer über diese Chrome-Developer-Tools beholfen. Da kannst du ja auch auf Mobile Ohrensicht umschalten. Mhm. Und dann hast du ja keinen Mauszeiger mehr, sondern so einen Fingerkringel. Mhm. Und da hast du dann immer probiert, so kommt die, ist es denn auch überschneidungsfrei? Aber das ist natürlich ja auch ein müßiges Unterfangen.
Ja, jetzt kommt das Geodreieck wieder zum Vorschein und da werden die Leute dann mit dem Lineal vor dem Monitor sitzen. Genau.
Nee, die sagen sie auch extra nochmal in Anzahl von Pixeln, was natürlich auch viel wichtiger ist, weil ansonsten kriegst du da halt es auch nicht hin, weil die Monitore verschieden groß sind, dann im Millimeterbereich einzuhalten. aber wenn die danach testen, dann hat man jetzt ja eine schöne Vorgabe, die man seinen Leuten fürs mitgeben kann, wenn die das Template basteln.
Genau.
Und das ist doch hier relativ schön beschrieben.
Ich denke aber trotzdem sollte man da jetzt auch nicht übereifrig sein. Also wenn jetzt Google da mal ein oder zwei URLs findet von meiner Seite, wo irgendwas angemeckert wird, und man den Fehler jetzt nicht leicht irgendwie korrigieren kann, dann sollte man jetzt nicht Tausende von Euro in die Hand nehmen, wenn es nicht gerade die allerwichtigste Seite ist. Und da jetzt,
ja, aber oft sind es ja so Kleinigkeiten, dass man sieht, Paginierung ist scheiße. Weißt du, genau. Das siehst du dann natürlich nur auf den Kategorieseiten und auf den Produktdetailseiten nicht. Und da sagst, und das kann man ja dann relativ schnell beheben. Oder halt dann auch einfach, also bei uns war es Inhaltsangabe an längeren Artikeln, die waren einfach zu eng. Also da siehst du, okay, klar, das ist ein Element, wenn ich das behebe, habe ich es bei allem behoben, fertig, aus. Also,
wenn es einfach geht, ist gut, ja.
Exakt. Also wie gesagt, einfach mal reinschauen und dann sieht man das schon, was da geht. Ist zumindest ein spaßiges Ding. Ansonsten sowieso alles irgendwo betrachten. Also wir haben das für unsere Kunden auch mal schnell im Vorfeld erhoben, was denn so die Risikosituation ist. Und da kann man auch ganz klar vorgehen, indem man sagt, okay, wie viel Traffic habe ich überhaupt mobile? Und kannst du dir doch, wenn es ein E-Commerce-Case ist, den Umsatz anschauen, wobei dir klar sein muss, dass der Umsatz signifikant geringer ist als bei dem gleichen Traffic im Desktop. Muss ihm aber auch klar sein, dass es in der User-Journey oft so ist, die Leute sehen was auf dem Mobile und haben aber keinen Bock, durch die Bestellstrecke zu gehen, weil die macht auf dem Handy keinen Spaß, sondern schicken sich dann
nach
Hause, weißt du? Und dann war das halt der Ort der Entscheidung. Also da darf man nicht zu sehr auf den Umsatz schauen, da muss man schon ein bisschen mehr auf den Traffic schauen in dem Fall. Und haben dann aber auch gesagt, okay, wie weit bist du optimiert? Also wie viel von deinen, also sind deine Kategorien, also wir haben einfach von jedem Seitentyp mal geschaut, wie es denn so generell aussieht. Und haben danach aber auch uns die ganzen Konkurrenten angeschaut und hatten ja einfach Fälle, wo wir gesagt haben, die sind alle nicht optimiert, dann ist jetzt auch erstmal kein Panik angesagt. Sollte man natürlich schauen, dass man vielleicht im Konkurrenzfeld der Erste ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man im Riesenthema ist. Und wir hatten auch andere, wo einfach kein Mobile-Traffic, also sehr geringer war, weil die klassische B2B-Bürosuchen sind.
Ja.
Da ist der so gering, wo wir gesagt haben, okay, also so what?
Ja, das ist ja selten, dass da mal einer zwischen Tür und Angel auf dem Handy jetzt, keine Ahnung, irgendeine IT-Lösung irgendwie recherchiert.
Definitiv. Und da kann man dann einfach mal beruhigt sein. Und wenn man den Abgleich für sich selber gemacht hat, dann weiß man, worauf man das Thema priorisieren muss. Also machen sollte man es auf jeden Fall, aber wenn sowieso sagt, ich muss das Ding irgendwann anfassen, dann kann man es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt verschieben und muss jetzt nicht gleich losrennen mit einer Sonderlösung.
Ja, so habe ich das übrigens, also ich habe so ein, zwei Seiten, die sind ein bisschen größer und da war dann auch immer so der innere Schweinehund, boah, du musst ja endlich mal ran, das mal mobile machen. Die haben ja schon gesagt, irgendwann könnte das. Und ich meine, jetzt ist es soweit, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich sehe das auch eigentlich relativ entspannt, so ob du jetzt heute oder morgen, also wichtig ist, wie du sagst, dass du es in Angriff nimmst und dich drum kümmerst, aber man muss dafür jetzt nicht in Panik und Aktionismus verfallen und da irgendwie auf schnelle Welle da jetzt irgendwie ein Responsive drüber kleistern.
Genau.
Absolut. Und das ist ja auch so, wenn man jetzt nicht immer mobile-friendly ist und man da vielleicht aus Nachteil hat in den mobilen Suchergebnissen, sobald man mobile-friendly wird, sollen die Verbesserungen in den Rankings ja sofort sichtbar sein, laut Google.
Genau.
Das kann sich ja dann jeder selbst entscheiden, wenn er Wert verliert und sieht.
Ja, auch wer noch ein bisschen wartet, hat dann für sich einen schönen Case zum Beobachten.
Genau. Und halt, wenn man das sieht, jemand absolut umsatzrelevant, dann gut. Dann
ja, genau.
Also, don't panic.
Auf jeden genau. Fall. Genau, Panik ist immer der schlechteste Ratgeber.
Genau.
Genau. So, dann hat Markus, du hast was Schönes hier gefunden, eine Liste zu IFTTT.
Genau, zu If This Then That gibt es Seite auf sehr Interactive. Kennt ihr von euch, die Agentur? Und eine absolut klasse Zusammenstellung von If This Then That Receipts für Online-Marketers. Ich glaube, das sind so ungefähr 50 Stück. Und ich denke, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Einfach mal reinschauen, durchlesen und die einem selber was nützen, einfach anwenden.
Genau. So, dann gab es ja eine schöne Geschichte. Ging das ein bisschen unter in dem wieder, war aber vorher ein bisschen durch die Feuilletons getrieben worden, dass Google gesagt hat, sie wollen Texte auf Wahrheitsgehalt prüfen. Also stand es aber FAZ und Welt Online und alle sind drauf geritteln. War natürlich das Problem, wenn man als Standardredakteur über so etwas schreibt, geht man so ein bisschen am Thema vorbei. Weil was Google da sagt von Inhalte erkennen und spricht halt von Subjekt, Prädikat und Objekt, dann meinen die halt als so Technologiemensch was ein bisschen was anderes als jetzt so der Normalbürger meint. Es geht hier einfach nur um Aussage-Triples. Und diese Aussage-Triples versuchen sie halt auf vielen Seiten zu erkennen und dann festzustellen, wie weit weichen denn die voneinander ab. Das heißt, Google kann natürlich nicht erkennen, ob was wahr ist oder nicht wahr ist, sondern die können eher feststellen, ist das Common Sense oder nicht Common Sense.
Ja, genau. Also im Prinzip, mehr haben sie, oder eine andere Möglichkeit haben sie ja eigentlich nicht, wenn da nicht einer sitzt und sagt, das ist der richtige Fakt am Ende des Tages.
Genau. Und ihr Brauproblem, was sie angehen wollten, haben sie auch immer gesagt, also dass halt gerade so boulevardeske Inhalte natürlich auch stärker verlinkt werden und deswegen öfters in ihrer PageRank-Betrachtung höher gewichtet sind als Quellen, die sich eher inhaltlich tiefer mit Themen auseinandersetzen. Und dem wollten sie was entgegensetzen. Und da sieht man auch schon, dass es am Ende um Websites geht und nicht um einzelne URLs. Also die wollen generell feststellen, ist jetzt eine FAZ per se eine Aussage tiefer gehender oder besser als eine bunte sozusagen, um ein bisschen dieses ganze PageRank noch ein Qualitätsthema hinzuschicken. Das heißt, es ist keine Live-Auswertung, es ist keine Beurteilung eines konkreten Artikels, sondern eher Domain-Trust-Geschichte und Vertrauen, jetzt nicht in Hinsicht von wegen hat vertrauenswürdige Links, sondern irgendwie Inhalte, die ihn per se korrekt aussehen in einer rein maschinellen Betrachtung.
Das heißt, da kann ich mir die Mühe quasi mit meiner eigenen Knowledge-Datenbank, aus der ich dann Inhalte generiere, eigentlich sparen und gehe auf random. Im gewissen Grade.
Ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber man sollte schon irgendwo die Allgemeinheit wiedergeben. Also das ist auch hier in dem Artikel, wir hängen an euch einfach rein. Von dem Kollegen Christoph Kappes. Ich glaube, der ist nicht mal, also der ist definitiv irgendwie jetzt nicht im SEO-Business unterwegs und hat sich deswegen das Ganze auch etwas anders angeschaut. Einfach mal verlinken, lest euch einfach mal durch und es ist relativ trivial, wenn man es mal soweit verstanden hat. Aber es geht definitiv nicht darum, die Wahrheit in einem Artikel zu erkennen. Das hat halt das Feuilleton draus gemacht. Das macht Google natürlich nicht. Das ist weit jenseits ihrer Fähigkeiten.
Aber es ist eine schöne Geschichte.
Ja, genau. Klingt irgendwie toll. Von dem Google versteht jetzt die Wahrheit eines Textes.
Nur noch wahres Wissen für alle.
Genau. Also, spannendes Thema, vor allem mal etwas relativiert, nachdem es vorher so durch die Lande getrieben worden ist. Heißt für uns im Großen und Ganzen weiter wie bisher. Genau. Was auch sehr schön war, war eine Aktion auf der Webseite Online Marketing Einstieg. Die hatten so eine lustige Frage-Dings rumgeschickt, wie man denn eigentlich wieso die Einstiegsmöglichkeiten sind. Und was es alles gibt, also Ausbildung über die eigene Webprojekte, über ein Praktikum, Quereinstieg, Studium, Traineeship oder Weiterbildungsangebote, gibt es ja mittlerweile auch einiges am Markt. Hat dann nochmal die ganzen Studiengänge, die es in Deutschland gibt, sind dann doch mehr, als man so glaubt, aufgezählt. Und hat halt wirklich da über 200 Leute befragt, wie sie denn eigentlich in das Thema reingekommen sind. Und da war eigentlich der größte Punkt Quereinsteiger. Aber direkt gefolgt von Studium oder und Werkstudententätigkeit, was in der Hinsicht zeigt, also beeindruckend ist, weil so lange kann man den Kram noch nicht studieren. Und hier wurden ja alle Menschen befragt. Das ist ja schon auch ein Zeichen davon, dass wenn man jetzt einsteigt, das wahrscheinlich noch wesentlich wichtiger ist, weil hat hier alle Leute gefragt, also 361 Leute aus 232 befragt. Das ist natürlich eine Bandbreite von Leuten, die auch schon lange da sind. Und das spricht definitiv für eine gewisse Professionalisierung in dem ganzen Ausbildungsbereich, die ja auch sozusagen bitter nötig war. Er hat da noch viel mehr Sachen rausgezogen aus der ganzen Sache. Ich verlinke es einfach, ist eine wirklich schöne Sache. Gibt noch viele Statements von einigen Leuten aus der Branche zu dem ganzen Thema, also vom Felix oder Björn, Tantau und so weiter. Lohnt sich einfach mal kurz reinzuschauen, hat er wirklich schön gemacht.
Genau. Und vom Jens gibt es da auch eine Stimme.
Die wollte ich jetzt verschweigen, aber okay.
Nein.
Exakt.
Super.
So. Dann gab es bei den Kollegen von OnPage, die schrauben an ihrem Magazin mittlerweile auch sehr viele schöne Inhalte raus, und zwar hat sich da Irina selbst mit einem Thema auseinandergesetzt, ob AdWords für Branding-Kampagnen, also in dem Fall auf den eigenen Marke, irgendwie sinntragend sind, beziehungsweise 5 Gründe, die sinntragend sein könnten, die persönlich für bedingt diskussionswürdig halte.
Jetzt kommt, ich habe den leider nicht gelesen, wie ich ja vorhin schon sagte, ich bin die letzten Wochen irgendwie wenig zum Lesen gekommen. Jetzt wirst du überfliegen, schade, den hätte ich...
Ja, also ich sag, Punkt 1 ist ein relativ pragmatischer Grund, seitlings in den Anzeigen dominieren. Du hast halt die Möglichkeit, Anzeigen seitlings reinzuschalten. Und wir wissen ja selber, dass die seitlings auch im SEO natürlich durchaus angepasst werden können, aber halt nur sehr indirekt, indem ich Sachen sperre. Und das kann ich halt relativ lang machen, bis ich die habe, die ich haben möchte. Das kann man natürlich im SEA viel, viel besser und granular also aussteuern, weil ich kann es einfach de facto selber definieren und dann auch gleich den Titel so umschreiben, wie ich ihn brauche, in dem konkreten Use Case. Und das ist definitiv natürlich ein ganz klarer Vorteil, der ist auch nicht zu diskutieren und macht durchaus Sinn. Also das ist etwas, wenn man sagt, okay,
ja, gerade bei so
meine Sachen nicht rein, und die haben ja auch mit OnPage am Beispiel, die haben ja auch ein klassisches Conversion-Produkt an der Stelle drauf, wo es auch eine Einzelconversion gibt. Also ich meine, ich werde halt eben Kunde von OnPage oder eben nicht. Ist das etwas, was absolut Sinn macht?
Ja, gerade so auch so bei so navigatorischen Geschichten finde ich das gar nicht schlecht, einfach aus Usability-Gründen den Leuten den Weg zu verkürzen. Ich meine, die Kosten sind dann ja häufig überschaubar, oder wer da mit einem großen Budget ist, der kriegt das auch noch verkraftet. Und ich sehe das teilweise auch als Kundenservice.
Exakt. Aber da kommen wir zum zweiten Grund. Günstige CPC-Preise. Den teile ich halt nicht, weil okay, nur weil die Preise günstig sind, ist es noch nicht sinntragend, es zu tun, weil wenn ich den Traffic sowieso habe, ist er halt bei 0 Punkt. Also dann ist es im Vergleich zu dem anderen halt einfach exorbitant unendlich viel teurer, weil 0 zu irgendwas ist halt immer unendlich. Ist halt so eine Sache. Punkt 3, bessere Kontrolle des Besucherflusses. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die durchaus wieder sinntragend sein kann. Ist ja vor allem, wenn ich die Leute vielleicht mal nicht zu meiner Startseite schicke, sondern vielleicht, ich habe ein Osterspecial oder so. Oder habe sonst irgendeine Intensivierungsmaßnahme, die ich gerade auch über meinen Brandbesuchern zeigen möchte. Und zwar, wenn es geht, schon über Google, dass sie gar nicht erst über die Startseite laufen müssen. Und dann übersehen sie vielleicht meinen Hinweis auf der Startseite, sondern ich versuche schon in Google an sie zu kommunizieren. Oder ich nehme eine alternative Startseite und guck mal, ob die dann besser funktioniert, whatever. Also man kann wirklich, wenn es einen konkreten Bedürfnis gibt, die Leute woanders hinzuschicken als die Startseite zu einem gewissen Zeitpunkt, ist das Mittel der Wahl.
Genau.
Und Fia hat sie auch gesagt, neue Brandbotschaften testen, also bevor ich immer meinen Titel umschreibe und hoffen, dass Google das nimmt, was ja oft bei Brandanfragen verkürzen sind Titel ja auch teilweise nur auf dem Brand, also im SEO, und da einfach Branding-Botschaften, also so eine schöne Tagline, um zu gucken, welche klickt denn besser. Klassisches Tool, kann man mitmachen, ganz klar. Ja. Und halt Penalty erhalten, AdWords zu ist, okay, wenn ich ein Penalty habe, dann habe ich so ein großes, da hat sie recht, klar, bevor ich ganz weg und gar nichts habe, aber wenn ich das Problem habe, habe ich eh irgendwie mächtig Scheiße gebaut. Also, ich bin mit allen Gründen einverstanden, außer es ist günstig, weil das kann ich mir schenken. Ich gebe dann Preis aus, wenn ich einen von den vier anderen Gründen sinnvollerweise habe. Also wenn ich eine Tagline testen möchte, wenn ich einen Angriff als meine Startseite brauche, wenn es wichtig ist, dass ich volle Kontrolle über die Sitelinks habe, was sie noch weggelassen hat, das kann, und das ist der Punkt, der mir fehlt, ist, wenn dich natürlich massiv unter Brand-Bidding-Trollen leiden sollte. Wie jetzt die Kollegen von OnPage Org, wo natürlich auch On-Page-Doc drauf bucht, was ich jetzt mal unkommentiert lasse. Das ist natürlich der sechste Grund, der dann immer irgendwie mit in Betracht ziehen muss, ob das dann wirklich gefährlich ist oder nicht. Aber das sind so die Sachen, wo ich sagen kann, das auf jeden Fall. Das Standard, was oft bei SEA-Agenturen ist, einfach mal mitbuchen, weil kostet ja so wenig, ist, darf definitiv nicht der Grund sein.
Nee, genau.
Wie ist es eigentlich, wenn man bei Google rauskriegt, wenn man irgendwie Mist gebaut hat, fette Penalty kriegt und man wirklich mit seiner Domain aus dem Index fliegt, kann man da dann noch Anzeigen schalten? Werden die dann freigeschaltet? Oder sagt dann Google auch, nee, aus dem Index ist aus dem Index?
Also, dass du ja von Google schon angezählt worden bist, weiß ich nicht, ob das bei dir geht, aber in der Regel geht das ja schon.
Wie, ich wurde bei Google angezählt?
Wie lange hast du jetzt hier kein AdSense-Konto gehabt?
Ja, aber das ist vorbei. Weißt du das eigentlich, Jens?
Ja klar, hast du ja erzählt.
Ich bin wieder dabei.
Das ist auch gut so.
Aber ja, aber ich bin ja da nicht rausgezogen oder so mit einer Domain. Aber was falls jetzt irgendjemand unserer Hörer weiß, wenn man wirklich die schlimmste Bestrafung von Google erfährt und komplett aus dem Index liegt mit der Domain, kann man dann noch AdWords schalten.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Mal Geld nehmen sie von dir immer.
Na. Ja, ich auch.
Interessante Frage. Muss man mal ausprobieren. Mal einfach mal eine rausregeln, irgendeine eigene und mal gucken, ob man dann drauf schalten kann.
Aber wenn du jetzt rausfliegst, wegen Warnhinweis, die Seite wurde gehackt, ob sie dann deine Werbung nehmen, bin ich mir unsicher. Aber wenn du hier so Linkabstrafung scheißt, dann wird die wahrscheinlich bei SEA einen Track interessieren.
Ja, weiß nicht. Also wäre mal spannend zu testen, aber. Wir werden bestimmt ja auch keinen Gast kriegen, der kommt und sagt, ja, ich bin mit meiner Domain rausgeflogen und
wir können ja gerade mal bei Tekka testen. Das ist ja, du bist ja eh in fester Beschäftigung. Das ist
also ich habe gerade eine, die hat eine Link-Penalty, da könnte man mal versuchen draufzuschalten.
Aber wie gesagt, aber die ist nicht aus dem Index geflogen, ne?
Nee, da hast du recht, stimmt, die ist noch drin. Sieht nur scheiße aus.
Genau. Nee, also ich glaube, wie gesagt, die Standard-SEO-Penalties sind ja auch Penalties und nicht aus dem Index rausfliegen und da sehe ich kein Problem.
Okay, war nur so ein Gedanke.
Genau. So, damit sind wir mit dem Thema durch. Also so 90% Agree, 10% Disagree und eine kleine Ergänzung. Aber das ist ja schön, man kann Sachen diskutieren, macht immer Spaß. Dann haben natürlich die Kollegen von Catbird Seed, ich hoffe, sie waren heute arbeiten nach gestern Abend. Und zwar Frank, der Hohenleitner, hat da einen sehr schönen Artikel geschrieben zum Website-Änderungen mit Monitoring-Tools erfassen. Also es geht darum, so geht ein bisschen auch in das If, This, Then, That-Kram rein, ist so ähnlich. Also wie kann ich feststellen, dass ich irgendwas geändert habe, eine IP sich ändert, neue URLs auftauchen etc. pp. Geht halt über klassisch Google Alerts, Page Monitor und so weiter, also über klassische Anwendungen hin bis halt zu bezahlten Anwendungen, alles Mögliche drin. Lohnt sich definitiv mal anzuschauen, weil er echt ein riesen Toolset vorstellt.
Ja, ich wollte auch gerade so drüber. Liest sich echt spannend so. Allein schon die Headlines.
Ja. Und bei Frank seinen Sachen kann man immer lesen, der gute Mann weiß, was er tut.
An dieser Stelle natürlich schöne Grüße, Frank.
Genau. Definitiv mehr als verdient. Aber wie gesagt, das Ding ist so umfangreich, einfach Lesebefehl und fertig. Absolut. Ja. Dann haben wir als nächstes eine ganz schöne Geschichte von einem recht unbekannten Autor auf OnPage.org, Stefan Walcher. Keine Ahnung, kennst du den, Markus? Weiß ich nicht so genau.
Stefan wie?
Genau. Und zwar hat er sich intensiv mit denen auseinandergesetzt, wie man die Google Webmaster Tools intensiv für SEO nutzen kann. In einer auch sehr ausführlichen Art und Weise mit schönen Screenshots und Pfeilen, also sollte es dann auch wirklich jeder verstehen, hat nochmal ganz wichtig den Hinweis gegeben, bitte alle Verzeichnisse auch sauber durchzuverifizieren, weil man einfach wesentlich mehr Suchanfragen bekommt und URLs, also einfach viel mehr Daten kriegt. Auch nochmal, das ist halt einfach der einzigste Bereich ist, wo du ein URL-Keyword-Matching herkriegst. Du kriegst halt aus keinem anderen Tool ein URL-Keyword-Matching her. Über alle Suchanfragen, die so drüber laufen lassen. Dementsprechend macht das wirklich hin. Das ganz schön ist auch sein Thema Rank-Position auf Tagesbasis, auch eine geile Sache. Also macht Sinn. Ich muss auch sagen, wir nutzen das ja bei uns intensivst auch. Deswegen ja auch vorhin mein Hinweis auf wenn ich arbeite, dann kein Mac, weil wir das so richtig geil in Excel reinziehen. Und auch so tagesbasismäßig und danach schön durchsegmentieren. Dann brauchst du eigentlich keine, für dich selber definitiv keine Sichtbarkeitstools, weil du hast alles, was du da drin brauchst, da drinnen. Und natürlich auch, was er hier schreibt unter Crawling-Fehlern etc. Also lest das Ding einfach durch. Alles, was da ist, ist definitiv ein Abarbeitungsbefehl. Wenn man es nicht macht, ist es käsig. Ich verlinke dann nochmal zwei Präsentationen von Johannes und Patrick bei mir aus dem Team, die jetzt auf dem Campings gehalten hatten zu dem ganzen Thema Reporting. Da wird auch viel auf Webmaster Tools eingegangen. Das gibt dann zusammen, glaube ich, ein wirklich saugutes, rundes Bild. Genau. Sauguter Artikel.
Ich finde auch dringend immer, lesen. Ich finde auch immer, wenn man sich dann sowas mal durchliest, da ist solche guten Artikel, dann merkt man erstmal, wie mächtig wirklich die Google Webmaster Tools sind. Und dass es nicht nur irgendwie eine pure Darstellung von irgendwelchen Linien über die indexierten Seiten beispielsweise ist, sondern man kann damit richtig arbeiten, wenn man sich damit eben halt auch ein bisschen auseinandersetzt.
Ja, genau. Das ist nicht nur so ein Hochglanzflyer, der da rumfliegt, sondern da kommt sogar was raus, womit man arbeiten kann.
Habt ihr schon das Update?
Ich glaube nicht. Welches Update?
Es gibt doch hier eine neue Version von den Webmaster Tools, die noch irgendwie Closed Beta ist. Man konnte sich da ja irgendwo bei Google bewerben. Meine haben sie leider überlesen. Ich glaube, der Stefan Zisch hatte da letztes Mal was drüber geschrieben, weil die bei Trust Agents wohl gezogen wurden aus dem unendlichen Lostopf der Möglichkeiten. Ja. Und da sind diese ganzen Auswertungen noch ein paar Stufen granularer. Also wird dann noch cooler.
Nee, wir haben es auch nicht.
Nee, auch gerade geguckt.
Ja, also dann wird es noch cooler, aber dann umso wichtiger, dass man das jetzige schon 100% verstanden hat, wenn es dann absolut noch schöner wird. Absolut. Genau. Auch wieder bei Catbird Seed, die hatten sich mit dem ganzen PRG-Pattern für Online-Shops auseinandergesetzt. Kennt ihr?
Das ja. Es ist quasi, wenn du eine Suche abfeuerst, dass er, ist es ja häufig Post-Requests und Post-Redirect-Get. Mhm.
Genau. Und die Idee ist halt, du hast so eine facettete Navigation, das kennen wir ja, ist ja auch sehr sinnvoll für Nutzer in Shops.
Mhm. Ja.
Problem des Dinges erzeugt halt unendlich viele URLs. dann arbeitet man zwar brav mit Canonical, aber ich habe das Problem, ich habe 95 Seiten, den Canonical woanders hin haben, was auch irgendwie unschön ist. Und manche von diesen Filtern hättest du gerne im Index, andere nicht. Also wie zum Beispiel Preis von 350 bis 470 ist halt immer so der Klassiker, den ich als Beispiel nehme. Dafür gibt's halt einfach keine Suchanfragen, wohingegen Farbe eine sehr sinnvolle Suchanfrage sein kann, so im Longtail.
Oder unter 50 Euro, unter 100 Euro sowas ist in einigen Bereichen nützlich.
Genau, also das heißt, man muss das, aber was mache ich denn? Und die Idee ist dann, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich die alle nicht im Index haben will? Und da ist halt die Idee, dass man anstatt halt einen Get-Parameter ein Get-Request zu verlinken, einfach die man nicht haben will, eben zu einem PRG-Pattern umwandelt. Und dann dann gibt's diese Links halt einfach nicht für Google auf der Seite. Es ergibt trotzdem für den Nutzer später eine eigene URL. Davon wird dann sicherlich die eine oder andere auch in den Index kommen, weil die irgendeinen Scherzkeks mal extern verlinkt, aber es sind halt nicht Millionen von Seiten im Index. Und vor allem habe ich meine Linkanzahl reduziert, weil das ist das nächste Problem von so einer Faceted Navigation, wenn ich die halt da komplett drin hängen habe. Ich habe halt unendlich viele Links auf der Seite dann immer drauf. Das sind aber immer so um die, also mindestens dreistellig und kann auch höher dreistellig werden. So 30 Farben, 15 Preiskategorien, 38 Hersteller, wenn man es aufklappt, und da hat man ruckzuck.
Ja, alles vorwärts, rückwärts sortiert und in grün und blau und fast, genau. Ja.
So, und da kann man einfach die Anzahl der Links auf der Seite halt massiv reduzieren. Das ist halt klassisches Thema Linksteuerung auf Seiten. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Hat, glaube ich, auch schon mal vor über einem Jahr Tobi Schwarz vorgestellt auf dem Event. Und jetzt haben sich die Kollegen von Catbird Seed mal die Mühe gemacht, dieses implizite SEO-Wissen in einen Artikel zu verpacken, damit man es mal nachlesen kann und nicht immer sagt, was war das jetzt, PAG? Hä? Muss ich erstmal Wikipedia nachschlagen? Jetzt könnt ihr es hier lesen und wisst gleich, was der SEO-Gedöns dazu eigentlich soll. Also danke dafür, Mario, genau. Schwertfeger.
Genau, von Mario habe ich den Vortrag auf der Campex gehört.
Was zum Thema?
Zu einem anderen Thema, aber der Vortrag war schon gut und der Artikel macht auf jeden Fall Sinn. Hervorragend.
Ja, und jetzt von ein bisschen hier advancederem SEO wieder zurück zu ein bisschen Basic-SEO. Dafür war schon aufbereitet, und zwar hat sich hier, ist das der Inhalt und auch die Präsentation vom Campix-Vortrag vom Erik Kubitz, der sich einfach mal gesagt hat, welche Seite soll eigentlich in den Index rein und welche nicht, und er ist ja durch die ganzen Seitentypen durchgegangen und hat ein Slide sozusagen pro Seitentyp, also Startseite, Kategorieseite, Detailseite, und da steht pro Seitentyp da, soll im Index, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass ein Index kann, wie sollen die Robots-Metas sein, was soll ein Canonical sein und gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten, und das hat er wirklich sehr ordentlich einfach mal durchdeklaniert, und an der Stelle für jeden, der mit dem Thema anfängt, eine schöne, einfache, gute Übersicht kann man sich einfach hinlegen.
Ja, jeder, der irgendwie ein bisschen mehr Content zu organisieren hat, und sei das jetzt ein Shop oder irgendwie ein redaktionelles Angebot, muss das eigentlich alle Nase lang oder zumindest so, wenn es dann irgendwann mal spätestens an irgendwelche Systemgeschichten geht, immer rechtzeitig dran denken und die anderen so ein bisschen auf das Thema einphasen, dass das nicht einfach nur so abgespult wird, sondern dass man da wirklich mal so 1-2 Minuten drüber nachdenkt, was ich wirklich in den Index haben will und was nicht. Weil nachher, wenn der ganze Kram dann erstmal gebaut ist, das im Nachhinein zu steuern, kann manchmal ein bisschen fummelig werden.
Definitiv.
Richtig.
Exakt. Dann haben wir hier noch, war der eigentlich von dir, Markus? Das über die 25 Things You Need to Know About Local Search.
Genau, den habe ich reingehauen bei uns. Blueglass hat hier auch einen hervorragenden Artikel geschrieben über das Thema Local Search. Ist ja doch für den einen oder anderen Hörer wichtig. Und das sind 25 Punkte, die sich eigentlich alle mal durchlesen sollen, die sich mit dem Thema Local Search beschäftigen. Das ist auch immer hervorragend ausgearbeitet mit Bildern versehen, wo man welche Einstellungen trifft. Zum Beispiel, dass man Schema.org nutzen kann, um dort Rich Snippets auch in die SERPs zu bringen. Also sind eben wirklich sehr gute Tipps dabei und ich denke, den einen oder anderen vergisst man auch einfach, wenn man für Local optimiert.
Ja, so eine Checkliste nebenan zu haben, finde ich auch nicht verkehrt so. Also, weil, wie du sagst, so, man irgendwie denkt man so, ja gut, habe ich alles abgehakt, aber dann ist da noch irgendwie diese eine blöde Sache, an die du jetzt nicht gedacht hast. Ja. Also hast du einfach kleine Checkliste, zack, 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 fertig. Peace of mind.
Genau, und das ist nicht auf Google Local bezogen, das ist zwar auch drin, aber das sind auch allgemeine Marketing-Tipps für, wenn ich eben lokal unterwegs bin, wie ich da Aufmerksamkeit generieren kann auf relativ kleinem Budget, wie zum Beispiel Fotokameras eben geile Bilder von der Region machen und die halt einstellen mit Credit Links auf den bekannten Plattformen und ähnliches. Also im lokalen Bereich geht wirklich mit relativ kleinem Budget relativ viel an Aufmerksamkeit für die Gruppe. Und da sind ein paar wirklich schöne Ideen, die kann man sich einfach mal durchlesen und fragen, passen die zu meinem Use Case? Muss ich so ein bisschen anpassen? Or whatever. Wäre auch ein bisschen was für die Guerilla-Kollegen, wenn sie mal wieder senden. Da sind einige lustige Sachen drin.
Genau.
Exakt. So, und dann hat man natürlich, das hat man schon im Vorfeld rumgesprochen, mit ein bisschen verschiedenen Meinungen, hat Martin sich heute ein Vorsicht beim Google-Doodle rausgehauen. Es gibt ja heute dieses lustige Quiz auf Google, wo danach rauskommt, was für ein Grottenolm man ist, Entschuldigung, was für ein Tier man ist. Und das ist halt eine lustige Geschichte. Er sagt, er gibt hier Hinweis von wegen, guck mal, was Google da für lustige Daten einsammeln kann. Ich habe das eh nicht gesehen. Markus hat ein bisschen gesagt, gerade Paranoia.
Ja, schon.
Mein Hintergrund an der Geschichte ist, also ich habe es nicht gemacht, habe nur die erste Frage gesehen, aber die erste Frage war, wie sieht ein typischer Freitagabend bei dir aus? Wenn die anderen Fragen ähnlich gedeutet sind und ich bin eingeloggt als Jens Faultrat, was ich oft bin, dann kann man halt hier relativ schön Verhaltensregeln ableiten. Jetzt nicht zu mir als Person im Einzelnen, aber man kann sagen, okay, der Typ ist irgendwie 42, der macht diese und jene Suchpatterns, er hat den Status, wohnt in dort und dort, alles Sachen, die Google eh schon hat und kann damit halt sozusagen seine ganzen demografischen Sachen noch mit Verhaltensableitungen sagen, wie häufig verhält sich denn jetzt hier so ein Soziotop eigentlich bei so einer Fragestellung, was durchaus für jemanden, der Werbevermarktung macht, durchaus spannende Infos sein kann. Und das im Large Scale einzusammeln, damit man da wirklich Statistik drauf arbeiten kann, finde ich schon einen geilen Move. Also ich sehe das schon lustig. Und es hat ja auch hier Depp gemacht. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht wissen, was da angefallen ist. Deswegen sehe ich das schon so ein bisschen ähnlich. Man gibt hier schon lustige Daten weiter, die Google so ad hoc erstmal nicht hat.
Ja, es fühlt sich recht harmlos an eigentlich so, ne? Es verspielt ein bisschen Cartoon-Style. Wenn man jetzt tatsächlich unterstellen würde, dass die Motivation von Google das so zu machen ist, in erster Linie, wie ihr sagt, da Profile anzulegen, oder nicht direkt Profile, aber so eine Klassifizierung vorzunehmen. Gut, hast du was Schlechtes davon zu befürchten? Wäre jetzt sozusagen die Gegenfrage so, wenn du bessere Werbung kriegst. Wobei das eine andere Diskussion ist.
Das ist dann halt immer so das Thema, was man davon ableiten kann. Will man sich schützen, weil man sagt, ich möchte nicht getargetet werden? Dann ist die Frage, was ist das Risiko beim Targeting? Solange es bei Google um Werbung geht, ist es relativ flatte. Wenn Werbung besser wird, kann es so gut sein?
Ja, vom Ding her habe ich auch bei so einem, ich sag mal,
weil per se nervt sie nur. Mhm. Die Frage ist halt, kann damit mehr passieren? Also ich sag nur, Kreditratings etc. pp. Es gibt tausend Sachen. Man weiß nicht, in welche Felder Google noch gehen möchte. Also solange es um reine Werbung geht, ist mir das auch relativ latte. Deswegen bin ich da auch relativ entspannt bei dem Thema. Aber die Datensammelwut hat ja dann, sagt ja, Algorithmen bestimmen ihr Leben so mittlerweile. Mhm. Es wird ja so viel über einen entschieden an Sachen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, die man gar nicht mitbekommt, die nichts mit Werbung zu tun haben. Und wie weit Google in welchen Businesses drin ist, habe ich langsam auch ein bisschen den Überblick verloren. Aber da sehe ich mittelfristig schon ein gesellschaftlich zu diskutierendes Thema.
Ja, also ich sag mal, solange sie tatsächlich die Daten nutzen, um mir irgendwie ein besseres Angebot zu machen, auch inhaltlich oder wie auch immer, habe ich damit eigentlich auch nicht so ein großes Problem. Schwieriger ist es dann tatsächlich, man weiß immer nicht, was mit diesen Daten dann irgendwann mal passiert. Und ob das dann vielleicht mit negativer Motivation, nenne ich das jetzt mal irgendwie, also zu deinem eigenen Nachteil irgendwann mal genutzt werden könnte, das ist dann ja quasi die Angst, die dem gegenübersteht.
Genau, also wenn jetzt im Moment so ist, so heute, du gehst in den Laden und die sagen, du kriegst das Gerät nicht, weil deine Schufa-Auskunft ist scheiße, dann kann ich mich bei der Schufa beschweren, wenn ich anderer Meinung bin. Das ist anstrengend, aber möglich und ich kann einen Rechtsweg einlegen. Wenn so Entscheidungen schon im Vorfeld getroffen werden und ich weiß gar nicht, warum mir das passiert, dann kann ich mich nirgendwo beschweren gehen. Also wie gesagt, ich sehe das in den Werbeteilen sehr entspannt, in anderen Teilen sehr kritisch und wir wissen nicht, was Google in 5 Jahren für Business Cases auf dem Tisch hat.
Richtig.
Und ich sehe eher im Long Run ein Problem drin und man kann es an der Stelle einfach mal kurz thematisieren, nicht alles ganz so locker zu nehmen, wie es ist. Mehr kann man an der Stelle aber auch gerade nicht zusagen.
Das denke ich aber auch. Also vielleicht, ja klar, nicht alles locker zu nehmen, aber das jetzt in dem Fall heute wirklich halte ich doch so ein bisschen für ja, also Paranoia. Ganz ehrlich, also.
Dum, dum, dum.
Also ihr seht,
wir sind aber auch auf also eure Meinungen gespannt. Also die könnt ihr also gerne kommentieren und uns mitteilen.
Das wäre auf jeden Fall spannend.
Ja.
Finde ich auch cool, auf jeden Fall. Also bitte kommentiert mal, dann können wir dann in der nächsten Sendung darauf reflektieren. Das finde ich cool.
Habt ihr beim Tag der Erde mitgemacht beim Quiz und seid ihr auch ein Honigdachs? Und oder habt ihr extra nicht mitgemacht, weil ihr Angst hattet, dass eure Daten verwendet werden? Oder habt ihr euch in den Google-Account eines Freundes eingeloggt und den Test dort gemacht?
Genau.
Okay.
Super. Damit sind wir durch.
Immerhin. Wir haben noch den Hangout übersprungen.
Ach so, das hat man doch oben schon angesprochen, ob das Hangout spannend ist oder nicht.
Nee, ich hatte noch einen Link.
Ach so. Entschuldigung. Ah, ich habe gedacht, das ging um das Hangout-Thema nochmal. Aha, gut aufgepasst.
Und zwar hatte ich den nochmal reingehauen, für alle, die irgendwas mit Google News machen.
Der war gut, stimmt. Cooler
Hinweis. Extrem spannend, da war die Laurence von Google, die sich auch um das Thema Google News kümmert und da sehr viel Ahnung hat. Die war in dem Hangout und dann haben wir auch mit dem John Müller. Das war, ich glaube, der erste Google News Publisher und Webmaster Sprechstunden-Hangout auf Deutsch. So heißt es wirklich. So, Google hat den so genannt. Viele Keywords rein, eigentlich. Okay.
Ja.
Der war total spannend. Schon, ja. Also, da wurden spannende Themen besprochen, zum Beispiel eben, was man mit so einem Live-Ticker machen sollte hinsichtlich Google News oder was eben auch nicht. Weil wer sich auch mit dem Thema ein bisschen Google News beschäftigt, dem ist ja aufgefallen, dass es wirklich Portale gibt, die zu alles und jedem ein Live-Ticker machen. Sommeranfang, Live-Ticker oder.
Also ich warte, bis Focus den Live-Ticker über die Focus-Live-Ticker macht.
Das ist ja Wahnsinn. Und deswegen wurde da auch ein bisschen über solche Fragen gesprochen und genau. Also alle, die was mit Google News machen und sich dafür interessieren, unbedingt anschauen. War gut.
Definitiv. Kann ich nur zustimmen. Gut, dass du es gesehen hast.
Ja.
Cool. Dann sind wir jetzt aber mit den News durch und können uns zu den Fokus-Themen wissen, warum du, Nils, ja hier bist.
Oh, ist das spannend.
Genau. Genau. Und zwar, zum einen fangen wir doch mal mit dem Business-lastigeren an.
Alright, ja.
War es ja schon angedeutet. Ihr habt einen mit SEM-Tools einen, das heißt lustigerweise SEM, muss ich mal sagen, warum es eigentlich so heißt. Im Grunde genommen ist es erstmal per se im Moment, wenn man auf der Seite geht, erstmal ein
Suggest-Scraper.
Na, die Frage, genau. Warum noch ein Suggest-Scraper?
Relativ einfach. Also die beiden, die ja, ich sag mal, relativ populär sind, die eigentlich jeder kennt, Keyword-Tools.io und über Suggest, die sind an für sich auch gar nicht schlecht. Also die anderen Suggest-Scraper, im Grunde machen wir ja alle das Gleiche. Was bei uns halt ein bisschen anders ist, ich glaube, wir haben am meisten Quellen, die du gleichzeitig abzapfen kannst. Also halt nicht nur Google oder Bing, sondern da ist dann halt auch, was ganz interessant ist, zum Beispiel Amazon oder eBay, wenn du wissen willst, welche Produkte vielleicht irgendwie im Keyword-Kontext interessant sein könnten. Oder halt auch mal Yandex oder DuckDuckGo dabei. Das ist das eine, was uns unterscheidet. Und das andere ist, dass wir halt, wenn du einen Account hast, halt auch die Suchergebnisse dazu gecrawlt werden. Also sprich, wir gehen dann zu den einzelnen Keywords, die wir aus der Suggest-Abfrage bekommen haben, zu Google und holen uns dann dafür jeweils die erste Ergebnisseite oder halt zu Bing. Und dann besteht noch die Option, dass wir da die Related rausziehen und dann diesen Related quasi rekursiv noch folgen. Und damit haben wir halt ein ziemlich schnell ein ziemlich großes Keyword-Set jetzt erstmal vollkommen wertfrei, aber es ist erstmal groß und tendenziell sehr themenrelevant. Und ich glaube, das ist was uns so ein bisschen unterscheidet von den anderen, dass wir halt zum einen diese Möglichkeiten haben, aber der User halt auch die Option hat zu sagen, ja, ich möchte die und die Engine und ich möchte, dass ihr noch A bis Z hinten dranhängt oder 0 bis 1 oder was anderes. Ja. So grundsätzlich Suggest-Scraping, denke ich mal, können sich die meisten wohl was drunter vorstellen. Also du hast halt den Suchschlitz auf irgendeiner Suchmaschine, da fängst du an, was zu tippen und dann kriegst du halt Vorschläge. Und diese Vorschläge werden dann halt, ich sag mal, im Bulk gesammelt.
Genau, das ist ja eigentlich also ziemlich wichtig, weil auch Google hat ja, glaube ich, auch damit das Suchverhalten der User absolut verändert. Weil viele tippen ja oder fangen an zu tippen, schauen dann mal, was Google vorschlägt und aus purer Faulheit wird dann einfach nicht weitergetippt, sondern die ungefähr passendste Vorschlag wird dann.
Ja, genau.
Und so entstehen ja auch ganz andere Suchvolumina, als sie ohne Suggest entstanden wären.
Ja, und das, was jetzt so an Suggest grundsätzlich, das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist so, ich sag mal, bei allen Suggest-Scrapern oder so ein Gedanke, wofür man halt dieses Suggest-Scraping einsetzen kann. Der Keyword-Planner oder App-Planner bei Google, das ist alles ganz nett. Aber die Keywords, die du da kriegst, ignorieren doch häufig oder lassen so einen gewissen Abschnitt des Longtails einfach aus, weil es vielleicht gar nicht so spannende Themen sind jetzt initial als einzelnes Keyword, aber man kann halt viel Wissen rausziehen, was denn teilweise auch so Themen sind, die User gerade bewegen. Also wenn man jetzt unterstellt, dass die Suggests immer relativ aktuell gehalten sind, bist du halt auch schnell am Puls oder kriegst halt über Changes auch mit, was vielleicht an neuen Topics irgendwo aufpoppt innerhalb eines Themenbereiches.
Das heißt, ich lege mir dann hier so eine Search an, merke mir die URL und lass die dann von so einem Tool aus dem Beitrag, von dem wir vorhin erwähnt haben, hat sich auf der Seite was geändert, einfach checken und lass mir einen Alert schicken.
Ja, das ist ein interessanter Move.
Genau, ich versuche ja Sachen immer zu kombinieren.
Ja, also jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du bei dem Thema, wenn wir Result-Pages mitcrawlen, dann ist es halt an deinen Account gebunden, weil wir die dann halt für dich holen, die Daten, und du hast ja im Endeffekt dann mit einem Credit oder so dafür bezahlt, aber mit dem rein Suggest-Scraping, was kostenlos ist und wo die Ergebnisse auch von außen ohne Login einsehbar sind, da könntest du in der Tat so ein Change-Monitor mit so If-This-Then-That drauf basteln. Ich glaube, ich muss mir das mal kurz aufschreiben, damit muss ich mal rumspielen.
Genau, das ist ja schön. Ansonsten einfach als Suggest-Alert ist ja auch eine geile Funktion, wenn die gleich drin ist.
Also vielleicht, das wäre vielleicht nochmal was man als Feature nachdrehen könnte. Das ist ja jetzt, also jetzt von der rein technischen Betrachtung her nicht so wild. Weil wir eine History für den User halt einplanen und die schon im Prinzip technisch hinten drum haben, dass du deine Searches, die du dann mal gemacht hast, auch wieder aufrufen kannst. Und SEM-Tool als Ganzes, also das ist die Domain geworden, weil wir die Domain noch hatten und gedacht haben, ach, die ist ganz nett und wir wollten es auch mal auf Englisch machen. Und die Motivation kam eigentlich so ein bisschen heraus aus unserem Manhattan-Tool. Und Manhattan ist tendenziell ein Werkzeug eher für, ich sag mal, sehr datenaffine Webworker oder Analysten oder SEOs oder Online-Marketer. Und viele Leute brauchen einfach nur mal so, was weiß ich, zum Keyword-Monitoring oder so was Kleines und so weiter. Und wir haben halt auch festgestellt, dass wir in den kleinen Tarifen dann halt häufig auch, da war der Supportbedarf eigentlich am höchsten.
Sprich, das ist meistens so.
Ne, also die User, die kommen und dann irgendwie eine gewisse Summe auf den Tisch legen und auch ordentlich Daten haben wollen, die können mit dem Kram irgendwie automatically umgehen. aber so viele 0815 Webmaster, die sagen, ich ziehe mir jetzt mal so ein Tool rein, die sind dann häufig mit so einem Interface einfach überfordert, weil die gar nicht gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten. Und da war die Idee halt so, lass uns doch mal auf Semtool noch mal ein bisschen was anderes machen. Und da war dann halt, weil jetzt auch gerade so die ganzen Suggest-Themen so immer heißer liefen, haben wir halt gedacht, weißt du was, da machen wir auch noch mit und den zeigen wir mal, wie man das macht. Und so ein bisschen im Großmut und wir haben natürlich auch schon eine entsprechende Crawling-Infrastruktur aufgebaut, die da ja nach schreit eigentlich für solche Zwecke auch genutzt zu werden. Und so haben wir erst eigentlich so einen kleinen Proof of Concept gebaut und dann immer weiter gedreht und gedacht, ey, das wäre doch noch cool, wenn wir die noch mit aufnehmen oder ey, das wäre geil, wenn ich das einstellen könnte. Und so ist dann im Prinzip Kit draus geworden, der Keyword Ideas Turbo. Und ja, wir waren dann irgendwie so bei Kit und ich weiß, das ist ja immer so mit solchen Projektnamen, wie sowas dann entsteht, ne? Und irgendwann war das dann halt Keyword Ideas Turbo Tool, also wie Kit aus Knight Rider quasi, weil er dann alles hier im Pursuit Cruise Mode quasi für einen erledigt.
Naja. Und ganz kurz, was ist jetzt for free? For free ist einfach das Suggest Gescrape.
Genau, also wir sind jetzt am Überlegen, ob wir das noch, also das Tool wird jetzt intensiver genutzt langsam und wir bieten halt, ich glaube, es sind jetzt 8 oder 9 Engines, die du auswählen kannst, in denen wir dann suchen und wenn du die halt alle anhakst, dann ist auch so eine kostenlose Suggest-Anfrage, da rattern wir ganz gut für. Und wenn du jetzt sagst, ich hänge noch hinten A bis Z und 0 bis 9 und dann hast du da, was weiß ich, 40 Varianten, die du immer noch darüber durchprüfst, da hast du ganz schnell mal 400-500 Queries quasi abgeschossen für den User for free, ohne Login. Deswegen sind wir am Überlegen, vielleicht zu sagen, so hey, so 3-4 Kombinationen sind free und ansonsten musst du dich zumindest mal registrieren, damit wir halt so ein bisschen auch ein Auge drauf haben, dass wir dann nicht leer gescraped werden. Eine kleine Ironie sozusagen, wenn der Scraper gescraped wird.
So, und naja. Und dann gibt es ja diesen Extended Mode Pro Only. Also was für eine Art von Subscriptions gibt es denn?
Ach so, ja genau. Also im Moment ist es einfach so, so ein paar Abfragen, gerade wenn halt dieses Related und die Google Results mit dazukommen und wir CPC und Suchvolumendaten anzeigen, dann sagen wir halt so, ey, da entsteht uns halt so viel Mühe, dafür müssen wir halt Credits nehmen. Und da ist das so, im Moment ist es so, weitestgehend egal, was du kombinierst, es kostet Credit. Es sei denn, du gehst rekursiv durch die Related, dann kostet es ein bisschen mehr. Aber so kannst du halt für einen Credit und der kostet so zwischen, je nachdem, welches Volumen du einkaufst, zwischen, ich sag mal, 1,50 € und 50 Cent. Und damit kriegst du aber häufig schon wirklich, was weiß ich, wenn du jetzt Bier eingibst, da kriegst du 10.000 Vorschläge zurück, mit denen du dann arbeiten kannst. Und da sind halt nicht, also es gibt interessanterweise Begriffe, da ist der Anteil, ich sag mal, an Grütze in den Ergebnissen größer als bei anderen. Also wenn du jetzt sowas nimmst wie Gear oder USB-Stick, also noch relativ oben in einem Thema einsteigst, dann kriegst du in der Regel wirklich einen richtig geilen Überblick so quer durch das ganze Thema. Was auch witzig ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Kfz-Modell nimmst, dann siehst du sehr schnell zum Beispiel, was denn so die Schwachstellen auch von so einem Auto sind, weil die Leute dann ja immer suchen, was weiß ich, das und das Auto, Lichtmaschine auswechseln und so. Also wir haben schon gewitzelt, dass man sowas zum Beispiel nehmen kann zur Beurteilung von Gebrauchtwagen theoretisch, also welches Modell taugt und welches nicht. Weil du halt wirklich richtig geile Details kriegst, auch was denn so die Schwachstellen, da ist bei dem einen eher die Achslager oder bei dem einen dies oder jenes. Also man kann unheimlich viel daraus ziehen, erstmal. Auch wenn dieses solche Suggest-Tools dir jetzt erstmal nur eine Liste an Keywords geben, dann vielleicht noch Daten zusätzlich geben, das ist das, wo wir unsere Stärke auch sehen, noch zusätzliche Daten zum einzelnen Keyword zu geben. Und dann musst du halt als SEO oder Online-Marketer halt für dich entscheiden, was denn für dich jetzt die wichtigen Kriterien sind, so ein Keyword vielleicht näher zu verfolgen oder nicht. Wir haben es sogar über die API bei Unternehmen in Einsatz, die das nutzen, um ihrer Redaktion so ein paar Impulse zu geben. Da hast du jetzt einen Redakteur, der kriegt jetzt quasi die Vorgabe, Digga, schreib mal über dies und jenes. Und jetzt hat er da seinen Artikel und kann vielleicht noch mal kurz eine Suggest-Frage abfeuern, um zu gucken, so, hey, gibt es vielleicht noch ein paar Themen, die ich hier noch einfach mit eingewoben kriege, um dann auch den Artikel qualitativ noch besser zu machen.
Macht Sinn. Also, nur ich hätte es halt gern immer dabei, deswegen haben wir standardmäßig immer als Anforderung einfach die Suggest-API sowieso abzufragen im Editor.
Ja, das macht ja auch Sinn. Und aber das nutzen noch vergleichsweise wenig Leute. Also ich meine, klar, jetzt so diese Tools, die da jetzt gekommen sind, die haben da schon eine Bühne für bereitet. Aber so richtig Suggest so im Prozess nutzen noch nicht so viele. Zumindest ist so der Eindruck, den wir jetzt so auch bei unseren Kunden so mitgewonnen haben oder bei Interessenten, die dann bei uns mit angefragt haben und so.
Naja, und die Kosten. Da gebe ich dir recht. Genau, weiter, Entschuldigung.
Ach so, nö, wie gesagt, so jetzt im Moment ist es so, dass wir halt das Ganze creditbasiert machen. Die Credits sind prepaid, die verfallen nicht. Wenn du dich registrierst, kriegst du erstmal ein paar Freikredits, um auch ein bisschen rumzuspielen, sodass du halt auch siehst, was du denn an Datenqualität kriegst, wenn du Credits kaufst. Und und da wird es jetzt erstmal für diese Funktion bleiben. Wir werden später noch Funktionen auf SEM-Tool noch einführen, die dann sicherlich mit irgendeiner Form von Subscription zusammenlaufen. Wie das dann im Detail aussieht, das wissen wir teilweise selber noch nicht. Wir haben da zwar konkrete Ideen und sind auch schon am Bauen, aber das ist dann ja immer noch so im Reifeprozess merkt man dann, was dann auch fair den Usern gegenüber ist. Und deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel sagen, wie das dann aussieht. Aber tendenziell Credits, Prepaid verfällt nicht, kannst auch kleine Pakete kaufen. Man kann uns auch nett anschnacken, dann kriegt man mal ein paar Test-Credits, um auch rumzuspielen. Ja, so schaut's aus im Moment. Ach so, das Ganze hat natürlich noch Exportmöglichkeiten, aber das ist dann wieder mehr so der Funktionsumfang, so was du alles damit machen kannst. Und das ist immer ja schon schwer, wenn man so ein Tool erzählt und die Leute können nur zuhören. Dann ist schon sehr viel Fantasie gefordert, sich dann solche Interfaces vorzustellen. Da strapaziert man das ja manchmal ein bisschen über. Dann.
Kann man mal machen. Man muss natürlich jetzt, ich glaube, zwei kleinere Kritikpunkte.
Gerne.
Im Interface. Ich habe ja oben Keyword Idea Turbo Free, da kann ich mal ein Ding reinschreiben und oben nebendran steht Extended Mode Pro Only als Tab. Wenn ich den klicke, muss ich mich anmelden, aber ich kann mich nicht registrieren. Registrieren habe ich, das ging mir jetzt schon mehrere Wochen, da habe ich ja nicht mehr registrieren. Das Registrieren geht nur ganz oben in der Ecke, das habe ich eben gerade das erste Mal gesehen, weil ich gerade beim Zuhören ein bisschen mehr Zeit hatte, meine Augen schweifen zu lassen. Ich habe schon dreimal gesagt, naja, irgendwie anmelden kann man sich ja nicht, ich warte mal, bis es fertig ist, man sich anmelden kann.
Ganz ehrlich, das ist der Erste, der mir das erzählt hat. Und ja, wir haben eigentlich so gedacht, so, ja, packst du oben hin, Register hin, da wird schon jeder checken. Nee, das ist aber ein schönes Beispiel für gut gedacht, aber daneben. Das ist jetzt ja sehr, ich sag mal, in unserem Giftkeller entstanden, das Tool. Und das schadet nichts, mal so einen Hausfrauentest immer mal wieder zu machen. Und dann wäre nämlich sowas sicherlich auch im Vorwege aufgefallen. Also wir wissen schon, wie wir es ändern wollen, aber wie das so ist, im Moment haben wir wieder ganz gut zu tun. An dem arbeiten wir.
Ah, ich verstehe. Das ist gut. Also ich meine, wie gesagt, ich wusste jetzt wirklich nicht, wo ich mich an... Und das Zweite
ist... Nee, und da bist du sicherlich dann nicht der Einzige.
Das Nächste, was mir aufgefallen ist... es gibt ja, wenn man im Pro-Modus, also man kann ja, wenn man auf eurer Startseite habt ihr so ein paar Sachen ja angefeatured, wie iPhone oder so. Wenn man da draufklickt, hat man ja, glaube ich, mehr Daten, als wenn man selber was eingibt. Also das ist ja schon so ein paar Pro-Daten mit drin, wo sonst immer da steht, du musst erst angemeldet sein.
Ja, genau, das ist oft ein bisschen so, Show auf, guck mal, was du alles sehen kannst.
Genau. Und da kann man dann ja auch eine Domain eingeben und dann sagt er einem, wie diese, also zum Beispiel meine eigene, also dann habe ich hier eine Riesenliste an Keywords und dann prüft er gleich schon mal durch, ob ich überhaupt da bin, also in Google oder in Bing.
Genau, aber er prüft halt die erste Seite. Wir holen hier nicht die Top 100, sondern wirklich nur die Top 10 dazu.
Ist ja auch kein Problem. Das Problem ist aber, bei der ersten Seite hat es nämlich relativ oft nichts. So, und ich hatte halt immer gedacht, die Funktion geht nicht.
Ja.
Weil immer nichts angezeigt worden ist. Oder ich habe
gewartet, du musst dann
fertig.
Genau, du musst dann sortieren, die Scheißtabelle. Du musst
dann sortieren oder deswegen wäre die Frage einfach hinzuschrieben, irgendwie
so und so viel Treffer gefunden.
Oder so, weißt du? Also irgendwas, dass die Felder auf einmal befüllt sind, dass ich weiß, es gab eine Response, weil ich habe jetzt fünf Minuten gewartet und dachte, macht er was, macht er nichts? Ich weiß es nicht so genau.
Ja, auf der Dev-Version ist schon so ein kleiner Zähler neben dem Suchfeld, dass du dann, da kriegst du dann das Feedback direkt dahinter nach der Eingabe, wie viele Treffer wir denn da gefunden haben, dass du schon mal so ein Feedback erhältst.
Ah, das ist natürlich cool, weil da dachte ich auch gerade so irgendwie, was denn jetzt? Aber ihr prüft gleich Bing und Google. Also ich meine.
Also wenn du beide anhakst, ja. Wenn du sagst, Bing ist mir egal und du es nicht anhakst, dann holen wir die halt nicht.
Ah, verstehe. Aber ist schon. Aber ansonsten finde ich das eine wirklich schöne schöne Geschichte. Es ist auch wirklich viel, was ihr da raushaut.
Ja, und halt auch nicht nur Deutschland oder USA, sondern halt auch, was weiß ich, auf Russisch und auch in Kanji machen können wir das sozusagen auch, wenn du jetzt da irgendwie in Japan unterwegs bist. Das ist auch nochmal so ein bisschen anders, was die anderen noch nicht machen.
Ja, Problem ist halt, ich kann die japanische Liste nicht lesen.
Nee, das fällt uns dann auch so ein bisschen die Qualitätssicherung schwer. Weiß halt nicht, was du da an Ergebnissen zurück ist. Siehst ja, also japanische Buchstaben wird wahrscheinlich hinhauen, aber so im Detail, wenn du jetzt kein Native Speaker bist, ist natürlich sowas immer schwer zu beurteilen. Was, also wenn du in fremden Sprachen scrapst, grundsätzlich jetzt, egal ob du jetzt Webseiten, Knowledge oder was auch immer scrapst.
Ja. Das stimmt. Aber ist schön, also macht definitiv Sinn. Und ich meine, ist man Bing gleich mit, ich finde vor allem Amazon halt auch lustig, weil das ist dann doch durchaus im E-Commerce
ein ja, spannendes. Ja, also gerade wenn du in dem Umfeld unterwegs bist, mal so einen Eindruck zu kriegen, was denn da Produkte sind, was weiß ich, wenn du jetzt Bier nimmst, was weiß ich, kriegst du so Bierbänke und so ein Zeug. Da wird man wahrscheinlich auch drauf kommen, wenn man da selber drüber nachdenkt. Aber die Idee an so einem Tool ist ja, dass du es halt schnell und im Ball kriegst. Aber auch USB-Sticks zum Beispiel, dann kriegst du sofort eigentlich eine Rückmeldung auch so, was für Stickgrößen vielleicht jetzt gerade gefragt sind. Also welche halt im Suggest auftauchen. Wenn du anfängst bei Amazon einen USB-Stick, dann kommt da gleich, was weiß ich, 1 Gigabyte, 8 Gigabyte und so weiter.
Das stimmt. Was jetzt noch mir im E-Commerce fehlen würde, ist, wenn du Idealo mitnehmen würdest.
Kann ich ja mal aufschreiben. Also so grundsätzlich sind diese Suggest-Geschichten, so eine einzelne Suggest-Abfrage anzuklemmen, nicht übermäßig kompliziert. Es gibt so ein paar, die zicken ein bisschen mehr rum als andere, aber im Grunde kann man da schon auch als Hobbyentwickler sich so ein bisschen schon mal mit dem Thema auseinandersetzen. Das macht durchaus Spaß auch.
Weil gerade wenn man versucht, sein Thema zu sortieren, hat Idealo den Vorteil, dass wenn du da was, dass die ein lustiges Suggest haben, dass dir schon direkt Produkte zeigt, die brauchst du natürlich eigentlich nicht zwingend. Was aber spannend ist, ist, es zeigt dir gleich Kategorien. Also es gibt in den Suggest drei Bereiche. Produkte,
ja.
Uninteressant, aber Kategorien. Also zum Beispiel, du gibst TV ein, also du schreibst TV und dann kommt dann halt hier LED-Fernseher, Fernseher, TV, Receiver, Full-HD-TV. Also du hast halt einfach schon,
ja.
Du gehst halt eine Ebene nach oben und nicht eine nach unten, was bei allen anderen Suggests gehst du ja tiefer ins Thema rein. Und danach hast du halt die Suchanfragen und halt Kategorien und Suchanfragen zusammen, also vor allem Kategorien, ist halt nochmal spannend, wenn man sagt, was sind denn so die gängigen Überkategorien in meinem Bereich eigentlich?
Ja, so gerade wenn du auch so ein Thema noch gar nicht so gut kennst, also gerade im Technologiebereich, ja, man, so bei Fernsehen hat man eine Vorstellung irgendwie so, was das da geben könnte, aber wie so immer, ne? Vorstellung ist nicht Wissen.
Exakt, also ist sicherlich auch ein spannendes Thema, aber gucken, wie gut die sich die Sachen ziehen lassen. Also sind ja auch keine Dummköpfe da. Aber wenn man da rankommt, ist es bestimmt spannend.
Wie schaut denn es aus mit dem Suchvolumen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich da Suggest scrape und dann mache dann Export schön in also CSV oder Excel und dann will ich einfach ein bisschen rumrechnen. Das Suchvolumen sehe ich jetzt hier im Tool als Balken.
Ja, wir haben mehrere Datenquellen, die wir quasi für diese Daten nutzen. Also wir haben es jetzt erstmal so, dass der normale, ich sag mal, registrierte, unbezahlte Account, der kriegt jetzt erstmal nur die Balken als Indikation, ob hoch, mittel, niedrig. Ja. Die genauen Schwellenwerte könnte ich nochmal raussuchen und auch mal irgendwo posten. Aber geplant ist, oder für einzelne Accounts schalten wir es jetzt auch auf Anfrage frei, dass dann da Echtwerte stehen. Also tatsächlich dann so und so viel Euro oder so und so viele Leute suchen danach.
Aus dem, ja mit AdWords-Tool, dann nehme ich an.
Oder? Ja, es gibt halt diverse Quellen, die du dafür nutzen kannst. Es gibt auch andere Anbieter, die solche Daten zur Verfügung stellen. Wie immer bei solchen, ich sag mal, auch Ad-Planner-Daten. Wenn du, also die Daten, die du da kriegst zu CPC und Suchvolumen, die musst du ja immer auch mit so einer Prise Salz nehmen. So, das Beste ist, du machst eigentlich eine Testkampagne, dann weißt du wirklich, woran du bist für dich jetzt.
Ja.
Aber so als Indikation, so ist das jetzt teuer oder billig oder suchen das viele oder wenige, da tun sich dann die verschiedenen Datenanbieter, die es ja im Endeffekt alle auch irgendwo aus der gleichen Quelle haben, tun sich da nicht so viel.
Okay. Aber irgendwann kann man sich das dann auch also exportieren und kriegt da wirklich
Ja, also ansonsten, wenn einer der Zuhörer einen Account hat und die bunten Balken bei sich sieht und da gerne Echtwerte hat, soll er sich einfach bei uns melden und dann können wir ihm das so quasi als Sneak Preview Feature mal freischalten.
Ah, cool.
Super. Und dann ist es auch in den Exports mit drin. Und kannst danach sortieren und den ganzen Kram.
Genau. Absolut gut.
Ja, muss man natürlich aufpassen. Wie gesagt, das hat man letztes Mal ja besprochen. Dieses Thema mit, dass die AdWords-Daten ja auch gerade oft nicht da sind, obwohl es einen Suggest gibt.
Ja, tatsächlich. Also gerade wenn du ja auch, also jegliche Form von, also wenn es was ist, was jetzt trending ist, irgendwas aufpoppt, auch relativ zeitnah. Das mag schon relativ hot sein, aber AdWords sagt dir dann immer noch so, ne, das ist kalter Kaffee. Wobei die Daten, wir würden dann auch mit unseren CPC- und Suchvolumendaten dann wahrscheinlich sagen, ist kalter Kaffee, aber wir haben das Keyword zumindest gefunden.
Genau. Und aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, wo man aufpassen muss, gerade im Informationsbereich. Mhm. Also wenn es jetzt kein E-Commerce-Gedanken hinten dran steht, dann sind die AdWords-Daten halt nur bedingt tauglich.
Ja, das ist noch ein guter Zusatz, genau. Also wenn es transaktionsorientiert ist, kannst du schon eher was draufgeben bei informativen Geschichten. Das ist ja teilweise so longtailig. Und da kannst du aber mit so einem Schwall schon in einem Artikel dann, keine Ahnung, von diesen gerade diesen ganzen Suggesting an so viel mit einem Artikel eigentlich schon abdecken.
Genau.
Naja.
Und ansonsten auch, es ist einfach schön zu sehen, wenn man einfach die Daten aus dem AdWords Planner nimmt und man sieht dann halt in Google Webmaster Tools, dass man, wenn man sich auf Tagesbasis die Sachen anschaut, dass man einen ganzen Monat in den Top 10 war und schaut sich dann an, wie hoch war die Impression, und dann hat es meistens, also es korreliert nicht so wirklich gut mit den AdWords Planner Daten. Die sind tendenziell oft massiv zu hoch.
Mhm.
Und wie gesagt, bei den Informationsanfragen fehlen sie halt dann oft ganz. Also es ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, das ist dann auch, das siehst du dann teilweise dann auch bei uns dann in den Tabellen. Da ist ja manchmal auch eine Lücke, weil wir einfach keine Daten, egal aus welcher Quelle, dann dazu gefunden haben. Und dann brauchen wir uns auch nichts ausdenken.
Das ist gut. Man soll keine Genauigkeit vortäuschen, wo keine ist.
Ja, genau. Das nützt nichts, hat keiner was dran.
Das stimmt. Cool. Aber schönes Tool. Jetzt weiß ich auch, wie man sich anmeldet. Das finde ich ja super.
Ja, oben rechts in der Ecke.
Genau, hat sich ja der Podcast für mich schon selber gelohnt. Finde ich ja super. Ich habe alles gedacht, ihr seid noch, weil du hast mir ja geschickt, als ihr Beta wart. Und ich habe immer alle 3 Wochen mal wieder draufgeschaut. Ja. Ach nein, ist ja immer noch Beta. Kann mich ja nicht anmelden.
Ja, verdammt. Ja.
Genau.
Mach ich morgen Prio-Ticket raus.
Cool. So, aber du hast ja erzählt mit deiner eigenen Seite und du bist ja auch schon so ein bisschen nerdy unterwegs.
Man sagt es mir nach, ja.
Ja. Und da hast du ja ein paar lustige Sachen mit diesem Arduino. Und da erstmal vielleicht ganz kurz für so Nullchecker wie mich, what the fuck ist Arduino?
Das habe ich mich damals auch gefragt. Nein, also ich habe schon seit eh und je so einen leichten Basteltick auch so Richtung Elektronik. Und was so ein Arduino ist, ist im Prinzip ein kleiner Computer, der relativ wenig kann. Aber du bist sehr hardwarenah, also du hast einen sogenannten Mikrocontroller. Das ist quasi so viel Power, wie dein Gameboy hatte früher vielleicht, so ungefähr an Rechenleistung. Und das Schöne ist, du kannst aber damit halt auch zum Beispiel direkt, also du kannst elektronische Schaltung da quasi drumherum weben. Und kannst so ein Arduino, weil er halt programmierbar ist, sehr flexibel für allerlei Geschichten einsetzen. Also du kannst zum Beispiel das, was du mit diesem If This Then That machst, machst du im Prinzip eigentlich in klein auch in dem Arduino. Und sagst halt zum Beispiel, hey, wenn du hier einen Fühler hast und da geht die Temperatur rauf, dann mach mal da drüben eine Lampe an. Allerdings musst du das halt in C programmieren. Es gibt sicherlich auch andere Sprachen, mit denen man die programmieren kann. Ich bin da jetzt nicht so der Mega-Crack, ich habe einfach nur Spaß an der Sache. Und aber man kommt, also wenn man ein bisschen PHP kann oder so, in das, was du an C brauchst, eigentlich so für die zumindest Einstiegsprojekte im Arduino-Bereich, da kommst du unheimlich schnell rein. Also es ist relativ einfach und schnell zu lernen. Und das Schöne ist, wenn du da halt was bastelst, es lebt gleich irgendwie. Und Ja, und weil sie halt so flexibel und günstig sind und man mit den Arduinos auch gerade so elektrische intelligente Schaltung sehr stark verkleinern kann, finde ich das halt so ein spannendes Thema und beschäftige mich damit.
Ist es eigentlich so was Ähnliches wie dieses Raspberry?
Ach so, ja, schöner Vergleich, genau. Der Raspberry ist halt nur deutlich leistungsfähiger. Also während der Raspberry ja wirklich ein PC eigentlich ist, auch mit Grafikausgabe und USB-Anschlüssen und allem drum und dran, geht das halt dem Arduino komplett ab. Der hat halt 8 Megahertz, hat, aber ich habe glaube ich die Präse hier noch an der Seite, dann kann ich nochmal ein paar rezitieren. Also im Arduino haben wir 32 Kilobyte Speicher, davon sind schon mal 5 Kilobyte für den Bootloader weg. Du hast 2 Kilobyte Arbeitsspeicher für Variablen. Also du bist mit deutlich weniger Memory unterwegs, während so ein Raspberry hat ja gleich schon Gigabyte oder so.
Aber es ist irgendwo vergleichbar, also
Ist ein
Kleinstcomputer, Kleinstcomputer,
Einheit. Braucht halt deutlich weniger Strom, kann halt
Ja.
auch deutlich weniger, aber gerade wenn man so in dem Bereich ist, Regeln oder kleine Sachen anzeigen und so weiter, kann man damit halt sehr energiesparende und flexible Projekte mit realisieren. Und das ist dann halt auch, worum es dann in diesem Block geht.
Cool.
Beziehungsweise es ist jetzt kein reiner Arduino-Block. Ich bin ja, ich glaube, jetzt seit 5 Jahren in Folge auf der CampX und habe auch immer so kleine Vorträge am Rande gehalten, aber meistens so über irgendwelche Nischenthemen, wo du dann sonntagnachmittags halb alleine im Flur sitzt. Aber diesmal habe ich halt gedacht, so erzähl's mal ein bisschen was dazu. Und dann haben die Leute gefragt, oh Mensch, kannst du das nicht mal online stellen und so. Und dann habe ich gedacht, oh, die Präsi ist ja eigentlich Kacke. Nach meiner Präsi kannst du nicht irgendwie jetzt direkt irgendwie da groß losbasteln. Du kriegst zwar Impulse. Dann habe ich gedacht, weißt du was, da machst du einen Blog draus. Ich hatte noch so eine Domain, die halt schon seit auch gefühlten 100 Jahren immer rumliegt. So ist das ja häufig dann so mit solchen Sachen. Dann habe da mal angefangen zu bloggen, aber das nie weiter groß verfolgt. Und dann habe ich jetzt gedacht, weißt du was, dann kippst du jetzt mal ein frisches WordPress drüber, machst da ein hübsches Design drauf und schreibst mal drauf los. Und da habe ich dann halt da angefangen, jetzt so meine Projekte auch mal ein bisschen ausführlicher zu beschreiben.
Ach ja, spannend.
Und was man da zum Beispiel sehen kann, und das sind auch so Dinge, die ich dann in dem CampX-Vortrag gezeigt hatte. Das eine, ich nenne es Ranking-Säule. Man kennt die bestimmt so aus so kitschigen Imbissbuden oder so. Diese Plexiglasröhren, wo dann so Luftblasen drin aufsteigen und von unten so bunte LEDs das dann lustig leuchten lassen. Und so eine habe ich mir mal auf Amazon geholt, kostet irgendwie 40, 50 Euro. Und habe die dann zum Beispiel mit der API von den Manhattan Tools verbunden. Und lass mir dann mit dieser Wassersäule, die steht bei mir in der Ecke im Wohnzimmer, und holt sich dann, wenn ich nach Hause komme, die Rankings ab und blubbert mich dann quasi voll, entweder mit grün oder rotem Licht und so weiter. Und ich weiß dann halt aus den Farbcodes halt, ah, cool, meiner Domain geht's gut, oder ah, cool, heute neue Top 10 Rankings dazu gewonnen und so. Also quasi Ambient SEO Hardware.
Super.
Braucht ihr auch fürs Office, oder?
Ist ja managementtauglich ja auch.
Ja, im Prinzip schon. Also man kann da halt eine Menge mitmachen und wenn es dann erstmal fertig ist, hast du da echt was Witziges, wo du dann auch mal was anderes mit anzeigen kannst. Keine Ahnung, Webseite nicht erreichbar, Seite blubbert rotlos oder was auch immer. Und was Ähnliches, aber technisch halt ein bisschen anders umgesetzt, ist zum Beispiel so eine Sales-Glocke. Die haben wir bei uns in der Firma. Wenn einer bei uns was weiß ich, jetzt Tool-Account bestellt oder irgendwie im Datenshop was kauft, haben wir in der Küche so eine Schiffsglocke hängen, so eine klassische mit so einem Bügel und so einem Klöppel unten dran. Und nebendran hängt ein Arduino mit einem Netzwerkmodul und da ist so ein kleiner Spielzeugmotor dran. Das Ding hat eine IP-Adresse und wird im Prinzip ganz normal mit einem GET-Parameter aufgerufen, kannst du über den Browser aufrufen und dann klingelt das Ding halt los. Kannst dann auch sagen, wie lang und so weiter, ist ein großes Paket, kleines Paket.
Super.
Und hast da so eine kleine Feedback-Meldung und es sieht halt auch witzig aus so. Sieht man halt auch in dem Blog beschrieben.
Super witzig, was du damit alles bauen kannst. Sowas Ähnliches gibt es ja schon für viel Geld, wenn man viel Geld ausgeben will, mit diesen Philips Hue-Lampen. Weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, genau.
Die auch so farblich sind und die kann man auch. Jetzt sind wir wieder beim Thema FT-Standard. Kann man es wieder damit verknüpfen, aber da braucht es halt nicht viel, ne Geschick dafür.
Also das ist halt beim Arduino so ein bisschen das Zeug. Also wenn du so die Elektronik-Basics kriegt man auch relativ schnell drauf, aber man sollte halt keine Angst vor dem Lötkolben haben oder so, wenn man.
Ja.
Es gibt erst so Steckbretter, damit kann man erstmal anfangen, da kommt man auch schon relativ weit mit. Aber spätestens, wenn du halt ein richtiges, das irgendwo einbauen willst und so, dann willst du es ja ordentlich zusammenbauen. Und da brauchst du dann halt schon ein bisschen Lötwerkzeug. Aber da schreibe ich dann auch meinen Blog auf zu. Mhm. Was ich ganz witzig finde, wo ich eigentlich jetzt auch mal wirklich einen echten Testcase versuche, ist, es gibt ja das Google Measurement Protocol für Analytics. Da kannst du ja serverseitig alles Mögliche an Tracking-Events, an Page-Views, E-Commerce-Transaktionen, kannst ja alles in dein Google Analytics-Konto schicken. Und was ich jetzt auf der Campix zum Beispiel gemacht hatte, ich habe mir eine ganz plumpe Laserlichtschranke gebaut, also aus so einem China-Spielzeug so ein Billiglaser ausgebaut. So eine 1-Euro-Fotozelle, die dann an dem Arduino hängt. Das ist eigentlich fast alles an Hardware. Und wenn du durchgehst, fällt quasi das Licht runter, also wird dunkler auf dem Sensor. Und in dem Moment sage ich halt, ey, Google Analytics Konto XYZ, ich schicke dir jetzt ein Event aus der Kategorie Room Entered plus 1, so vom Ding her. Und das ist jetzt, so gesehen kannst du erstmal nicht viel damit machen, außer dass du jetzt irgendwie ein Real-Life-Event halt nach Analytics reingeschoben hast. Aber wenn man da mal so ein bisschen die Fantasie kreisen lässt, kann man da ja total geile Sachen machen. Also, ich sag mal, ein plumpes, aber noch gut zu verstehendes Beispiel. Keine Ahnung, hast einen Pizzaladen, der hat auch eine Pizza-Webseite, wo du deine Pizza online bestellen kannst. Und dann speicherst du vielleicht noch parallel, keine Ahnung, Sonnen-, Niederschlags-, Temperaturwerte vielleicht mit ins Analytics-Konto, um dann, weiß ich nicht, lustige Korrelationen auf Bestellverhalten zu Witterungsverhältnissen zu machen oder so. Oder scannst einen Kassenbon mit einem QR-Code und schickst dann den Confirm wieder zurück ins Analytics-Konto oder irgendwie so und schaffst halt so eine Verbindung zwischen Online und Offline.
Also dieser Use Case ist ja allgemein gängig. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Also für die Pizzeria vielleicht, aber in meiner tiefen Jugend, irgendwann Ende der 80er, hatte ich da so ein lustigen Schüler-Shop und habe eine Woche bei Möbel Ungar, ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt, das sind so Möbelläden.
Ah, mit so einem Zähler am Eingang gestanden.
Genau, und zwar, weil die sowieso die Leute, also die haben den Lichtschranke und haben halt auch immer gezählt, wie oft die unterbrochen wird. Das Problem ist halt, die Leute rausgehen und reingehen und unterbrechen ja gleichzeitig.
Richtig.
Und sie wollten eigentlich auch keine Personen zählen, sondern Käufergruppen.
Also die
Familie sollte als eins gezählt werden, weil es sind ja nicht drei Leute, weil die wollten dann wissen, wie war der Umsatz pro Käufergruppe.
Ja. Ja, das sind zum Beispiel so ein paar schöne Sachen, die du lernst, wenn du den Scheiß nämlich selber bastelst. Dann stellst du bei so einem Laserpointer auf einmal fest, ja Moment, und wenn er jetzt dazwischen stehen bleibt, dann kriegt das Ding quasi, dann flippt das aus und sendet 100.000 Events hintereinander. Das heißt, da ist schon der erste Schritt, dass du dann denkst, okay, ich brauche ein bisschen Logik dafür. Und dann kommst du ganz schnell zu solchen Problemen. In welche Richtung ist der gegangen? Das heißt, du brauchst schon mal zwei. Und dann sowas wie Gruppen erkennen, wirst du wahrscheinlich, wenn du es automatisiert machst, schwerlich ohne Bilderkennung wahrscheinlich machen können.
Ja, nee, die haben das ganz pragmatisch gemacht. Die haben natürlich einen Faktor, an dem sie den Scheiß durch... Also erst
ja, stellst du Studenten hin, 50 Euro die Stunde.
Aber nur für eine Woche. Die wollten es aber immer haben. Die hatten eine Lichtschranke da. Die Lichtschranke gibt denen natürlich Zahlenwerte. Die
Frage
ist, mit welchem Faktor müssen sie die... Durch welchen Faktor müssen sie die
dividieren? Ah, check, okay.
Und diesen haben die einmal im Jahr geprüft, ob der noch stimmt.
Ah, ach so.
Deswegen hat man einmal im Jahr eine Woche da gesessen und halt diese Käufergruppen gezählt und haben die abgestimmt, ob das noch stimmt, ihr Faktor, den sie da drin haben, oder eben nicht, weil sich ja vielleicht mittlerweile mehr Singles unterwegs sind und mehr Einzelpersonen reinkommen als Familien oder so etwas. Ich meine, den schönsten, also das Problem mit Stehenbleiben hatten die definitiv gelöst. Also da gab es halt einfach nur ein Event, also das haben sie wohl auch Hardware-Seite schon gelöst, dass es da nicht ausflippt. Was problematisch war, ist, wenn Leute angefangen haben und haben dann da irgendwie dreimal ein Lattenrost gekauft und durch die Lichtschranke geschoben. Das gab halt immer ziemlich viele Sales. aber wie gesagt, darum ging es nur diesen Faktor. Aber das ist natürlich schön. Und wenn du jetzt sagst, ich kann diese Daten direkt ins Analytics reinhauen, dann kannst du es halt auch mit anderen Sachen halt wirklich, die online passieren, verknüpfen. Aber die Sachen werden definitiv im Einzelhandel erhoben.
Ja, und also das Schöne, also heutzutage Registrierkassen haben ja eigentlich alle Schnittstellen heutzutage. Und du könntest darüber, also mit einem kleinen Analytics-Gateway, also Arduino-Gateway quasi auf deine normalen Laden, und wenn du es denn möchtest, ne, das ist ja die andere Frage, ob du das nach Analytics schieben möchtest. Aber grundsätzlich hättest du die Möglichkeit, Online- und Offline-Shop-Absatzdaten im gleichen System vergleichen zu können auch, oder? Naja, wie gesagt, also da, man kann eine Menge mitmachen und es ist dann irgendwann dann der Fantasie überlassen, was man da vielleicht noch alles mitmacht.
Das ist definitiv richtig, ja. Was ist dein Raumluftmonitor für ein Ding?
Ach so, das war so, ich habe mittlerweile so über die Jahre ja doch so ein kleines Sammelsurium so an Bauteilen irgendwie. Dann manchmal bist du auch irgendwo am Beständigen so, ja, cool, zum Beispiel so ein Staubpartikelsensor hatte ich. Der misst die Anzahl an Feinstaubpartikeln in einer bestimmten Zeit und da kannst du Rückschlüsse darauf ziehen, wie sauber die Luft quasi ist, die du gerade atmest. Und den hatte ich irgendwann mal bestellt, der hatte 12, 15 Euro oder so gekostet. Da habe ich gedacht, das ist so geil, das musst du einfach haben. Und dann hatte ich noch...
Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich sowas sehe.
Und dann hatte ich noch so ein Luftfeuchtemesser, einen Temperatursensor, einen Helligkeitssensor und irgendwie ein Handy-Display hatte ich noch. Und dann habe ich gedacht, irgendwie war mir langweilig. Es war scheiß Wetter draußen. Irgendwie waren alle Leute auch irgendwie ausgeflogen. Ich habe gedacht, weißt du was, ich baue jetzt hier mal so eine Box, die irgendwie so Tricorder-mäßig so ein bisschen so, die dir halt sagt, was Phase ist mit deiner Raumluft. Und das funktioniert sogar relativ gut. Ich hatte dann im Wohnzimmer eine geraucht, die Box stand da und dann hast du so gesehen, wie so langsam die Partikelkurve so über die Zeit so ein bisschen anstieg und auch wirklich dann, jetzt, wenn man nicht gerade Stoß lüftet, sich auch relativ lange hält, so diese Partikelzahl. das war schon interessant, so als reiner Lerneffekt irgendwie. Jetzt liegt das Ding auch in der Kiste, so unter ehemalige Bastelprojekte, so. Aber es war, mich reizt immer so das Bauen da dran.
Also hast du dann diesen Raumluftmonitor nicht dafür verwendet, um irgendwie zu sagen, der ist ganz schön hoch und dann deiner Freundin gesagt, wir müssen mal wieder sauber machen.
Es gibt so ein Rahmenprojekt, an dem ich arbeite. Ihr müsst mich gegebenenfalls bremsen, wenn das ein bisschen viel wird. Das nennt sich Omni. Und Omni ist im Prinzip eine Haussteuerung, die über Sprachbefehle funktioniert. Und die Idee ist halt, Omni auch ein bisschen smarter zu machen. Also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel so einen Alkoholgassensor. Und die Idee ist, du kommst nach zwei in die Wohnung rein. Und dann sagt Omni sinngemäß, ey, hauch mich mal an. Und dann machst du so, du hast getrunken, ich stelle mal den Wecker morgen eine Stunde später und verschiebe mal Termine oder irgendwie sowas. Also sozusagen so ein Haus wirklich ein bisschen smart zu machen. Und dazu gehört halt auch sowas zu sagen, was weiß ich, hast eine Party und irgendwann wird die Luft schlecht und dann kommt, was weiß ich, mal Fenster, Stoßlüften, Alarm. Weißt du, so solche Geschichten. Oder du hast einen Stellmotor im Fenster, der dann das Fenster einfach aufmacht. Das wäre natürlich noch schöner. Eigentlich hat mich immer nur genervt, wenn ich Fernsehen geguckt habe, dass hinter mir so eine Lampe an war, die sich im Fernseher gespiegelt hat. Und daraus ist dann Omni geworden, weil ich dann gedacht habe, Sprachsteuerung. Omni, Schreibtischlampe aus. Gibt es auch, glaube ich, ein paar Demo-Videos verlinkt in dem Blog, wenn man mal so ein bisschen in der Tiefe wühlt, wie das Omni-System funktioniert. Aber alles mit Arduinos gemacht. Also man kann wirklich viel damit machen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
Das glaube ich auch, aber ich werde nicht so mit Lötkolben warm. Die werden mir selber immer zu warm.
Wenn du so morgens aufwachst und sagst, Omni, sag mir doch mal, wie steht's um meine Webseite? Dann sagt er, gestern war ein guter Tag. Ranking-Entwicklung ausgezeichnet. AdSense-Umsätze optimal. Irgendwie so, das kannst du so mit einfachen Satzbau und Sprachmodulen, kann man ja sowas realisieren. Das ist dann, naja, ist Spielerei, Nerdtum oder wie auch immer. Naja, und weil ich dann gedacht habe, das musst du mal irgendwie aufschreiben, weil vielleicht werde ich da auch nochmal irgendwann mal anfangen, ein paar SEO-Geschichten zu bloggen, was ich mir ja eigentlich schon, also man fängt ja immer so viele Artikel irgendwie an, die dann irgendwie als Artikelleiche irgendwann auf der Festplatte, irgendwann, wenn die Festplatte austauscht, weggeworfen werden. Und irgendwie ist das ja dann doch schade. Und irgendwie habe ich ja doch zu vielen dann irgendwo meine Meinung, die ich dann vielleicht auch mal kundtun sollte, so. Und deswegen war so ein bisschen das ganze Blog-Thema. Und da mir aber so diese Bastelgeschichten, ich sag mal, schneller von der Hand gehen, als irgendwie so eine ausformulierte Meinung dann auszutexten, ist halt im Moment mehr Bastelzeug in dem Blog als SEO-Stuff.
Ja, auf jeden Fall spannend, eben halt für alle, die sich so ein bisschen mit Lötkolben beschäftigen wollen demnächst. Und gibt es, glaube ich, ziemlich viele kleinere Use-Cases, die man damit umsetzen kann.
Ja,
ein bisschen Fantasie.
Aber dieses Raumluftding sieht ja auch sehr spacig aus mit diesem aufgeklebten Monitor und so. Ich glaube, das kann man auch gut
im Hintergrund. Hey, da habe ich mit dem Dremel dahinter einen Rahmen rausgeschnitten und so. Aber es ist nicht hübsch geworden.
Aber es sieht schon als Prototyp einfach mal als hier Nest Powered in Bonn oder so, kannst du bestimmt das für 3 Milliarden an Google verscherbeln.
Offen gestanden, diese ganze Nummer mit diesem Hausautomatisieren hatte ursprünglich auch so ein bisschen die Motivation, mal zu gucken, auch was denn so hinter diesem ganzen Nest-Gedöns und so hintersteht. Und eigentlich, ne, ist das keine so große Nummer. Das Ding hat ein geiles Design so und hat auch ein paar nette Features. Aber im Endeffekt, wenn du mit so Arduinos mal anfängst, kriegst du so ein Gefühl, dass du sagst, ich könnte eigentlich alles bauen. Also du brauchst vielleicht ein bisschen länger und es sieht nicht so hübsch aus, aber grundsätzlich eine Steuerung für einen Atomreaktor, ja, könnte ich mir vorstellen, wie das Ding auszusehen hat, so vom Ding her. Jetzt hat sie das auf die Spitze getrieben. Ich möchte nicht für sowas verantwortlich sein mit meinem Code.
Der Raumluftmonitor, ja. Schade, Nils, dass du meinen schlechten Witz vorhin ignoriert hast zum Raumluftmonitor.
Schon, gell? Ja. Der ist mir jetzt immer noch nicht auf. Ich glaube, ich stehe auch im Schlaf.
Nee, ist egal. Sind aber auch schlecht.
Dabei habe ich ein Faible für flache Witze.
Ja, vielleicht war er zu flach, ich weiß es nicht. Ich werde es dir nachher nochmal erzählen.
Alles klar.
Cool. Aber ich glaube, damit sind wir dann auch durch. Also dringende Leseempfehlung. Ich bin ja auch gerade so durch. Ist jetzt auch nur 2 Seiten im Archiv. Man kommt da
relativ schnell durch.
Genau. Und einfach in den RSS-Reader legen und dann kriegt man mit, wenn was Neues kommt. Wobei ich gerade ein Icon gar nicht finde. Aber ihr habt es ja sowieso so mit Conversion-Elementen dahin zu legen, wo man sie nicht vermutet.
Ja, das Ding ist so. Als Link. Weißt du, wie oft ich mir eine private Webseite gebaut habe? Und wie viel? Jetzt habe ich irgendwann so gedacht, weißt du was? Ich habe da keinen Turn drauf. Ich nehme jetzt einfach 0815 WordPress. Wo ist das erste Template, was halbwegs gerade aussieht? Das nehme ich drauf, da fertig.
Ja, aber du hast doch hier diese Mega-Dingsbums-Seite, wo du alles Mögliche zusammengetragen hast mit irgendwie deinen 50 Milliarden PIs oder so.
Ja, das ist ja mein, darüber könnte man vielleicht eigentlich auch mal eine Sendung machen, so dieses ganze Aggregationszeug. Das machen auch viel zu wenige eigentlich. Das wundert mich auch. Das ist eine schöne Methode, um Inhalte aufzuwerten.
Genau. Content Curation nennen wir das jetzt, ja.
Ja, und auch so das, was jetzt...
Kuratieren klingt viel hochwertiger, als was du gesagt hast.
Tja, ich sehe das dann immer so pragmatisch. So. Das ist dann halt quasi eine Kiste Äpfel, so, die muss von links nach rechts, und dann machst du Apfelkuchen draus und dann verdickst du den.
Genau. Ja, das nehmen wir an uns fürs nächste Mal mit, aber das ist auch ein spaßiges Projekt von dir.
Ja, genau. Also wer mich kennt, dem habe ich das auch schon bestimmt 10 Mal auf die Nase gebunden, das, was ich da mache und so. Also könnt ihr mich auch gerne drauf ansprechen, wenn ihr mich mal seht. Ich teile da gerne.
Ist zumindest immer wieder sehr spannend. Ich bin ja immer gespannt, wo es jetzt steht, wenn wir uns nach einem Jahr mal wieder treffen. Wir schaffen es ja immer nur so irgendwie maximal einmal im Jahr, uns persönlich zu treffen.
Ja, meistens zur Campix.
Ja, oder in Darmstadt aus irgendwelchen Gründen oder so.
Stimmt, das letzte Mal war davor in Darmstadt, ja.
Genau. Bist du dieses Jahr wieder da?
Ja, morgen ist ja schon das.
Ja, genau.
Ja, ich bin da.
Ich leider nicht. Da sehen wir uns dann dieses Jahr.
Super.
Du bist ganz in Berlin, ne? Also du bist gar nicht in Darmstadt, oder?
Nein, ich bin in Berlin. Ich habe jetzt keine Lust, nur wegen dem Termin einfach nochmal 500 Kilometer auf die hin und nochmal 500 zurück. Das ist mir dann doch zu anstrengend. Ich war letzte Woche da, das hat sich einfach und bin nächste Woche wieder da.
Ja, und die aktuelle Verkehrslage ist ja auch ein bisschen anstrengend, so als Bahncard 100-Inhaber.
Bin ich nicht mehr.
Bist du nicht
mehr? Das habe ich aufgegeben, ist mir zu oft ausgefallen letztes Jahr.
Oh.
Das war eine Konsequenz aus dem Thema, dass ich gesagt habe, muss da etwas flexibler werden. Der Laden ist nicht so zuverlässig. Mhm. Wenn die Bahncard 100 nur an 90% der Tagen funktioniert, weil sie sonst keine Lust haben zu fahren, weil mir das einfach...
Ja, wenn du sie dann wirklich brauchst, dann geht's nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Genau, aber zumindest ist das, sind diese Einnahmen der Bahn definitiv jetzt nicht mehr 100%ig bei der Bahn. Das ist sozusagen die...
Oh, der Formulier, ne?
Schlimme Sache. Falls einer der Hörer, ein Mitarbeiter des Servicecenters der Bahn ist, gerne
noch. Das können die Einlogführer weniger bezahlen, so ein Scheiß aber auch.
Wahnsinn.
Ganz doof. Oh. Cool, aber damit habe ich es immer auch relativ stark durch. Lest euch den Blog durch, das ist echt lustig. Und wenn ihr Nils trefft, einfach festhalten, es macht immer wieder Spaß. Man merkt ja, du erzählst an. Wild vor dich los und hast auch wirklich
ja, ich sammel,
kreative Gedanken im Kopf. Im 4-Wochen-Ausblick habe ich jetzt gar nichts, was so großartig ansteht, außer das übliche hier und dort ein SEO-Stammtisch, aber irgendwie Konferenzen habe ich jetzt gerade keine auf dem Schirm. Die letzte hatte ich jetzt auch, bin auch froh, dass jetzt das rum ist wieder, die Konferenzzeit.
Ja, der März ist schon immer, ja.
Die letzte hatte ich diesen Montag und jetzt bin ich auch echt froh, dass es durch ist.
Genau, der Mai ist ja immer dünn mit Konferenzen, aber ich glaube dann so im Juni, Juli geht es weiter.
Genau. Wir haben ein paar Jobs. Ich habe lustigerweise, da hast du mich ja schon vor längerem angeschrieben, bei euch ist
der
noch...
Ach so, ja, in der Tat. Wir suchen nach wie vor noch einen Junior-SEO, der mich in meinem Team unterstützt.
Und löten kann.
Dann wird er natürlich seinen Spaß haben. Also was ich halt in erster Linie brauche, ist durchaus jemand, der auch eine gewisse Technikaffinität hat. Es geht nicht darum, dass die Leute da groß coden sollen. Aber für gerade viele Fälle, wo ich jemanden brauche, der mir mal ein bisschen unter die Arme greift, da brauche ich jemanden auch mit einer gewissen technischen Expertise. Muss jetzt, wie gesagt, kein Mega-Technik-Crack sein, aber der sollte schon mal irgendwie vielleicht mal ein kleines eigenes Projekt haben oder so. Da geht es auch nicht darum, dass das ein richtig geiles Ding ist, sondern da geht es uns eigentlich darum, dass das jemand ist, der sich mit der Materie aktiv auseinandersetzt. So jemanden suchen wir. Jung, dynamisch, Lust auf Abenteuer.
So, sollte ungefähr so aussehen wie dein Blog-Minimum.
Ja, reduced to the max, ne? Es kommt ja auf den Inhalt an.
Genau. Und ich denke, macht auch Spaß. Ich meine, ihr seid in Bonn, Bundesstadt.
Ja, also ich bin ja auch nach Bonn gezogen. Team,
also ich meine,
kann man machen. Kann man
schon mal sagen, macht bestimmt Spaß.
Ja, wobei die Nerf Wars, die Office Wars auch ein bisschen weniger geworden sind. Man wird ja gesetzter mit dem Alter, ne?
Keine drei Nerf-Guns mehr pro Mitarbeiter?
Also wir hatten so eine Phase, da ist das wirklich bei uns ein bisschen hochgekocht mit dem ganzen Nerf-Zeug. Aber das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt.
Das kommt wieder.
Das kommt definitiv wieder, ja. Bist aber nicht der Einzige, der sucht. Auch der Kollege Nils Danke. Und der Stelle ein kleiner Rüffel. Ich habe das aus deiner Timeline gefischelt. Du hast mich gar nicht angeschrieben, Nils. Sucht auch. Und Nils Danke ist bei der Matzak Mediengruppe, also alles rund so um Hannover. Er ist dort der SEO und er sucht jetzt auch eine Verstärkung Juniors SEO. Klassische Verlagsgruppe, da hängen ziemlich viele Zeitungen hinten dran. Dementsprechend ist so ein bisschen auch journalistischer Einschlag oder zumindest eher contentlastig, weniger techniklastig. Und es soll ja durchaus Menschen geben, die da sagen, ey, Hannover mag ich, der Kröpke ist mein Ding. Dann ist das, glaube ich, der Place to be.
Genau.
Kommt natürlich als Link in die Shownotes rein. Genau, dann haben wir noch eine kleine Verlosung. Du hast uns 100 Credits mitgebracht, was ungefähr 120 Euro sind für das SEM-Tool.
Ja, genau. Also relativ einfach. Also wir haben auch einen Twitter-Account, den haben wir aber bis jetzt nur angelegt und mal unser Logo eingetragen. Da passiert jetzt auch noch was die nächsten Tage. Aber erwähnt uns einfach mit @sem_tool. Sagt, dass ihr Bock habt, unser Package zu gewinnen und dann verlosen wir, ich glaube, was hatten wir gesagt, bis nächsten Freitag. Der wievielte ist denn das dann?
Was mit dazu sagen. Ich habe mein Outlook gerade nicht offen.
Der 1. Mai.
Genau, bis zum 1. Mai. Das passt dann auch, ist man alles... Das heißt, die Bekanntgabe wird dann wahrscheinlich erst Montag drauf folgen.
Ja, denke ich mal auch. Da werden wir unter allen Einsendungen beziehungsweise unter allen Tweets ziehen wir uns raus, lassen eine Random-Funktion drüber laufen und irgendein Glücklicher gewinnt dann schön gepimpten Account bei uns.
Genau, also ich gebe euch noch einen klaren Text vor. Da hat man es nämlich einfacher, aber
ja, genau.
Ein bisschen schwer. Der kommt in die Shownotes rein und den müsst ihr euch dann einfach schnell rauskopieren und entsprechend lostweeten und dann läuft das Ganze.
Genau.
Genau, und da sind dann die beiden entsprechenden Ad-Referenzen drin und dann siehst du das und wir sehen es und dann können wir da auswählen.
Genau.
Und auch sagen, wer es geworden ist. Das heißt natürlich, es müssen halt auch echte Accounts sein, weil sonst können wir euch nicht kontaktieren.
Richtig. Schön, dass wir mal wieder was zu verlosen haben, Jens.
Das stimmt. So, damit würde ich sagen, sind wir am Ende heute. Ist ja auch gut geworden. Glaube ich. Ich meine, wir hatten jetzt mal auf die Uhr schauen. 1:37. Liegen wir doch gut in der Zeit.
Kurze Sendung heute.
Genau. Sehr kurz. wobei, ich hatte ja noch ein bisschen das Vorgeplänkel mit drauf. Das muss ich noch cutten. Also sind wir ungefähr 1:30. Aber es ist auch cooles Sendungsformat. Also für den MINT nicht dann sozusagen 45 Minuten. Leute, alles an doppelter Geschwindigkeit.
Absolut gut.
fasse ich. Fantastisch. Also, in der Hinweis, wir haben einige Sachen rausgeschrieben, wo wir hoffen, also hier erwähnt, wo wir auf eure Kommentare hoffen. Also, wie sieht der zum Thema Hangout? Wie sieht's aus mit dem Thema? Also, wollt ihr uns wirklich sehen? Ich würde mich ja nicht unbedingt sehen wollen. Okay, ich sehe mich auch ständig im Spiegel, das reicht schon. Wie kritisch seht ihr dieses Doodle? Wäre auch spannend zu wissen, und überhaupt natürlich jede Art von Kommentare und Hinweise und Anregungen sind hier willkommen. Bewertet uns, wir starten immer noch, wir sind ja dadurch, dass wir umgezogen sind, haben wir unsere ganzen alten iTunes-Bewertungen verloren. Ich habe richtig viele schöne schon gesehen. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein paar mehr werden. Vorschläge für Gäste und Themen sind auch in den Kommentaren immer gerne willkommen. Und ja, genau, Feedback.
Absolut.
Cool. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank, Nils, dass du da warst.
Ja, gerne. Es macht ja auch so immer ein netter Plausch hier so in der Runde.
Genau. Ich meine, nach 6 Mal müssen wir eine kürzere Zeit als 3 Jahre finden. Ich meine, 2011, 2012 war eine coole Frequenz. Danach 3 Jahre Ruhe. Das müssen wir doch schneller hinkriegen. Ja.
Irgendwas findet sich ja immer.
Genau.
Cool. Nils, vielen Dank.
Gerne. Also auch dir, Markus. Viel Spaß noch in München.
Vielen Dank.
Und tschüss.
Bis bald. Tschüss. Adieu.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.